Und hiermit begrüße ich zu einer neuen Folge von Technische Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienstuntersuchungsausschuss. Und in dieser Sommerpause, wie schon in anderen Folgen angekündigt, gibt es Sonderfolgen, denn der Ausschuss tagt gerade nicht. Wir haben Sommer 2016. Heute ist der 15. Juli. Wann diese Folge genau rauskommt, will ich mich jetzt nicht festlegen. Auf jeden Fall in dieser Sommerpause. Und ja, ich sitze heute ohne Jonas da und bin für diese Sonderfolge nach langer Planung nach München angereist mit einer Begleitung aus Berlin, die heute nämlich einen Termin in München hatte und sich das so toll anbot zeitlich. Und wir jemanden gewinnen konnten, der in München wohnt, aber nicht aus München kommt. Und damit habe ich jetzt schon meine zwei Gäste heute erwähnt. Zum einen die Konstanze Kurz.
Guten Tag.
Hallo Konstanze. Und den Tom Hillenbrand.
Servus.
Hallo Tom. Tom, wir haben uns in Berlin verpasst und zwar auf der Republika. Hast du einen Vortrag gehalten, der heißt, vielleicht kannst du den Titel selber mal nennen.
Der heißt 1684 statt 1984 des Königs NSA.
Und da geht es um Überwachung und die Geschichte der Überwachung, der systematischen Überwachung. Das wird auch das Thema heute sein, aber bevor wir da einsteigen und vielleicht auch mal wirklich nochmal beleuchten, warum das Sinn macht für den NSA-Untersuchungsausschuss, den wir eigentlich beleuchten, dachte ich, vielleicht stelle ich euch als Person nochmal genauer vor, wer euch nicht kennt, Konstanze. Wir kennen uns aus dem CCC-Umfeld, C-Base, also ich bin nicht im CCC, aber ich kenne dich aus dem Umfeld.
Kein Mitglied, verstehe.
Genau. Und ich kenne dich aber aus der C-Base und von netzpolitik.org kann man dich kennen, da kennen wir uns auch. Wir haben eine gemeinsame Aktion gemacht auf dem 32C3, als wir mit Anna Besselli und dem C-Bass die Protokolle aus dem NSA-Untersuchungsausschuss, eingedampfte Protokolle aus einem größeren Zeitraum, in die Szene gesetzt haben.
Sollten wir unbedingt auch nochmal pitchen.
Das Ding war geil, ja. Das hat total Spaß gemacht.
Der Titel ist Grundrechte gelten nicht im Weltraum. Es gibt Audio- und Videoaufzeichnungen. Und war eine große Freude zu machen. Hat Spaß gemacht.
Das war wirklich gut. Werde ich verlinken auf technische-aufklärung.de in den Shownotes zur Sendung. Also alles, was wir hier so erwähnen, wird dort auch als Link zur Verfügung stehen. Einfach raufgehen, auch gerne Kommentare hinterlassen, wenn euch denn nachher die Sendung auch gefallen hat. Aber Konstanze, vielleicht sollte man noch ein paar mehr Sachen nennen. Du machst ja nicht nur Netzpolitik und CCC. Gerade deine Arbeit im CCC als eine der Sprecherinnen ist ehrenamtlich, wie ich vorhin nochmal gelernt habe. Dafür wird man nicht entlohnt. Das macht man, das ist eine tatsächliche Ehre, wenn ich das so.
Ja, natürlich ist, also ist natürlich zum einen mein Umfeld. Also ich meine, der Club ist ja schon irgendwie so ein langjähriges Wirkungsfeld von mir. Macht auch manchmal nicht so doll, aber meistens großen Spaß.
Dann, ich dachte immer, du warst nur bei der HU tätig, längere Zeit, aber du warst ja auch bei der HTW.
Die HU ist, muss man vielleicht die Nicht-Berlinern sagen, die Humboldt-Uni in Berlin.
Genau, und die HTW ist die Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Ja. Sag da was zu dem akademischen Hintergrund.
Ich habe Informatik studiert, also die Technik hat mich interessiert, aber die Akademie, so wie sie in dem Zustand, wie sie heute ist, interessiert mich weniger. Also ich bin sehr bewusst aus der Akademie ausgestiegen, da mir sozusagen die chronische Unterfinanzierung der Bildung gegen den Strich ging. Also ich finde diese die Tatsache, dass die meisten Akademiker heute Drittmittelanträge schreiben, keine intellektuell erfüllende Tätigkeit.
Du hattest einen Lehrauftrag an der HU, ist das richtig? Du hast auch gelehrt?
Nee, ich war da normale wissenschaftliche Mitarbeiterin. Damals hatte man so ein bisschen die Freiheit, dass man auch so Seminare thematisch selber aussuchen konnte. Da kommt auch so ein bisschen mein Interesse her für die Geschichte der Verschlüsselung. In etwa ein Lehrstuhl für Informatik in Bildung und Gesellschaft. Also, dass man, also diese Bereiche, wo Technik und Gesellschaft sich aneinander reiben oder wo ethische Konfliktfelder gibt, da beleuchten konnte. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Mhm. Also es ist jetzt nicht, dass ich vermisse auch bestimmte Aspekte der Akademie.
Ich habe dich vor allem auch wahrgenommen als Sachverständige des Bundesverfassungsgerichts. Da muss man ja auch erstmal hinkommen. Und die Themen, die du alle beackert hast, da habe ich mich in der Vorbereitung ja auch nochmal, sehr gewundert, wie weitreichend ist. Also du hast beim Thema Wahlcomputer warst du Sachverständige beim Bundesverfassungsgericht, beim Thema Vorratsdatenspeicherung, zur Antiterrordatei, zum Staatstrojaner und jetzt letztlich erst wieder zum BKA-Gesetz.
Und zum Hackerparagraf.
den habe ich hier noch gar nicht in der Liste, den Hacker war ja.
Ich glaube, weil er nicht in der Wikipedia steht, denn es gab kein Urteil dazu, sondern nur, also es gab eine Stellungnahme, aber die eigentliche Verfassungsbeschwerde ist nicht angenommen worden, sondern es gab nur so eine längere Begründung, warum sie das abgesagt haben, deswegen ist es nicht in der Wikipedia. Mhm.
Und dann schreibst du noch eine Kolumne in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Im Feuilleton.
Im Feuilleton, aus dem Maschinenraum. Was ist das für eine Kolumne und wie oft erscheint die?
Die erscheint 14-tägig. Die geht, also muss ich ganz klar sagen, die geht darauf zurück, dass mich damals Frank Schumacher eigentlich überredet hat. Also ich hatte vorher so ein publizistisches Interesse nicht so stark. Meinte, ich sollte das unbedingt machen. Hat mich auch ein bisschen, also durchaus ein bisschen unter Druck gesetzt. Also er wollte unbedingt, dass ich das mache. Bin dann so ein bisschen mit verschiedenen Formaten, die er sich so vorstellen konnte, gesprochen. Und seitdem schreibe ich die. War gerade die 163. Ich zähle noch.
Schön. Und weil du gerade Frank Rieger erwähnt hast.
Habe ich nicht.
Nee, sorry, mein Gedankenaufbau. Nein, du hast den Frank Schirmacher erwähnt, ja. Aber bei der FAZ muss ich auch immer an Frank Rieger denken, der da auch schreibt. Und du wiederum hast mit Frank Rieger schon mehrere Bücher zusammengeschrieben, die man vielleicht auch kennt oder schon mal gehört hat. Das sind die Datenfresser, wie Internetfirmen und Staat sich unseren persönlichen Daten einverleiben und wie wir die Kontrolle darüber zurückerlangen.
Der kürzeste Untertitel ever.
Und dann das Buch Arbeitsfrei, eine Entdeckungsreise zu den Maschinen, die uns ersetzen. Wann, yeah. Wann kam das raus? Das letzte war, glaube ich, Arbeitsfrei?
Das ist ja schon 2 Jahre.
2013, ja, ne?
2,5, ja.
Schön. Ja, das sind so die Publikationen. Die sind das deine größten oder habe ich eine vergessen, wo ich gesagt, die, also du hast ja viel publiziert.
Nein, es gibt eigentlich eine, die, also ist ja mal so ein bisschen, also ich habe halt Promotion geschrieben, die ist mir, also weil man da mal so, man muss da sehr lange kämpfen, um sowas zu schreiben, da habe ich natürlich viel Herzblut drin, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man im Publikumsverlag schreibt und für ein ganz anderes Publikum, als wenn man jetzt eine akademische Qualifikationsarbeit schreibt. Ich schreibe immer noch ins Jahr auch unterschiedliche Formate, schreiben macht mir durchaus Spaß.
Deine Dissertation war über Wahlcomputer.
Und elektronische Wahlsysteme, ja. Mhm.
Schön. Ja, so viel zu deinem Hintergrund. Du hast dich ja im Vorgespräch so gewundert, dass ich dich vorstellen will. Wir kennen uns ja, aber mir war das wichtig für die Hörer, die dich noch nicht kennen, dass man einfach auch durch seine Gesprächspartner vernünftig vorstellt. Ich hoffe, das habe ich halbwegs getan und würde direkt rüberspringen zu unserem zweiten Gast heute, Tom Hillenbrand. Da frage ich mal andersrum, woher könnten wir dich denn kennen?
Wir sind eigentlich Fanboys, müssen wir jetzt mal offen sagen.
Woher kennen wir dich denn, Tom?
Nur von Twitter mit meinen, nein, also wahrscheinlich entweder vielleicht als, also als Belletristik-Autor. Ich glaube, die meisten, die Krimis lesen, kennen mich vielleicht gar nicht aus dem, sozusagen aus dem jetzt eher technologischen oder überwachungsrelevanten Kontext, sondern wegen kulinarischer Krimis. Also ich schreibe tatsächlich kulinarische Krimis und davon auch jetzt gerade schon den 5. Und ansonsten vielleicht noch von Spiegel Online, wo ich sehr lange als Redakteur und als Ressortleiter gearbeitet habe und auch eigentlich mich die ganze Zeit immer irgendwie auch mit Technologiethemen im weiteren Sinne beschäftigt habe. Also von Handy bis Auto, alles was irgendwie funkt und piept und rollt.
Und dein Hintergrund ist eigentlich vom Studium her, ich glaube, Wirtschaft und Politik.
Genau.
So, also, das ist der Hintergrund vom Studium.
Ich glaube, genau, also das ist die Kurzversion. Ich glaube, es heißt, korrekt heißt es, Diplom-Sozialwissenschaftler mit der Fachrichtung politische Wissenschaft. Das ist aber so schrecklich, dass man das eigentlich nicht sagen sollte. Genau, also ich habe gar keinen technischen Hintergrund in dem Sinne.
Du warst aber
ist auch nicht unbedingt die typische sozusagen akademische Ausbildung für sozusagen einen Kreativberuf später, oder?
Was? Politikwissenschaft? Ja, also zumindest im journalistischen Umfeld, wo ich ja ursprünglich herkomme, ist es natürlich klassischerweise so, dass man, wenn man nicht gerade bei einer Parteistiftung landet, mit einem Politikstudium ansonsten arbeitslos wird und gezwungen ist, Artikel zu schreiben. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, der normale Weg. Und es ist aber, also ich fand es ein sehr nützliches Studium eigentlich, weil es sehr breit aufgestellt ist und weil es auch nicht sehr stark verschult ist. Also es ist eigentlich ab dem ersten Semester so, es gibt keine gescheiten Reader und es gibt auch keine Arbeitsbücher, sondern die Leute sagen, so, such dir das irgendwie zusammen, was du brauchst, was ja aber doch schon sehr stark an der Problemstellung des realen Lebens einfach dran ist. Sieh halt zu und keiner hilft dir. Trainiert auf jeden Fall gut. Ja.
Schön. Und du schreibst Romane ja eigentlich erst auch, was ist eigentlich, seit 2011, du hast ja, also mich jetzt auch, ich habe es in der Vorbereitung gesehen, wenn man bei Spiegel Online ist, bei Financial Times ist und irgendwie aus dem Wirtschaft mal studiert hat und jetzt in Luxemburg Stadt- und landbekannter Romanautor ist, weil deine kulinarische Romane dort
spielen. Alle in Luxemburg spielen, ja.
Alle in Luxemburg spielen. Mhm. Wie kamst du zu diesem Karrierewandel oder du musst ja jetzt, ich sage mal, nur noch das, du bist jetzt kreativer
Bücher. Genau, natürlich war es so, also wenn man jetzt so, Medienbranche ist ja inzwischen nicht mehr so traumhaft, aber wenn man eine Ressortleiterstelle bei Spiegel Online hat und man die kündigt, sagen natürlich alle, jetzt bist du komplett verrückt geworden. Aber ich hatte also schon nicht während der Arbeit, natürlich nur in den Pausen, oder am Wochenende hatte ich schon einen Krimi geschrieben und das hat mir wahnsinnig großen Spaß gemacht und da war mir auch schnell klar, dass ich das eigentlich machen möchte und dann sind wir auch umgezogen von Hamburg nach München. Meine Frau hatte sich auch hier einen neuen Job gesucht und dann habe ich gedacht, jetzt, das ist ein guter Schnitt, jetzt kündigst du einfach mal und guckst mal. Also, weil ich mir gedacht habe, wenn ich es nach vor 40 nicht mache, dann wird es vielleicht nichts mehr, dann bin ich schon zu alt und zu unflexibel und ja, gekündigt und einfach mal probiert. Hat auch zum Glück ganz gut geklappt.
Der Anlass für unsere Podcast heute ist ja dein Vortrag, über den ich glücklicherweise gestolpert bin, vor Ort auf der Republika, den wir ja gerade schon erwähnt haben, wo du das Thema Überwachung thematisiert hast und ich in der Recherche dazu mir aufgefallen ist, du hast ja gar nicht den Hintergrund, du bist ja gar nicht der Überwachungsexperte mit dem Technikhintergrund, sondern du kamst ja ganz anders auf das Thema und zwar über deine Romane in der Recherche. Du hast einen, also außer den kulinarischen Romanen, noch einen Roman geschrieben, der hieß Drohnenland, wo es natürlich vom Namen her schon eindeutig ja, in die Überwachungsrichtung geht und hast, vielleicht sagst du es nochmal selber, du hast denn noch den Café-Dieb geschrieben. Was haben die Romane mit dem Vortrag auf der und deinem Interesse an dieser Zeit zu tun und deinem Vortrag auf der Republika zum Thema die Geschichte der Überwachung?
Also das Drohnenland, das ist ein dystopischer Science-Fiction-Roman, der in einem Europa der Zukunft spielt, in dem sagen wir mal, die Sicherheitsbehörden oder der Staatsapparat über alle Überwachungsmöglichkeiten verfügt, die man sich vorstellen kann und die auch einsetzt. Also der feuchte Traum von Herrn Uhl im Quadrat, sag ich jetzt mal. Da habe ich einfach mal durchexerziert gewissermaßen, wo denn diese ganzen Technologien, die wir heute haben, in Kombination mit Big Data und Algorithmen und so weiter, wo das hinführen könnte, wenn wir das alles benutzen. Und da ging es natürlich sehr viel um Überwachung. Und als ich dann diesen Kaffee-Dieb geschrieben habe, habe ich gedacht, das Überwachungsthema hast du jetzt für dich abgehakt, musst du dich jetzt gar nicht mehr mit beschäftigen. Aber dann habe ich gemerkt, Mist, ja, wenn ich einen Roman schreibe, der im 17. Jahrhundert spielt und wo es auch ein bisschen um Spionage und um Wirtschaftsspionage und solche Sachen ging, es geht darum, dass die Leute versuchen, den Türken Kaffeepflanzen zu klauen. Also die Holländer versuchen den Türken Kaffeepflanzen zu klauen, die hatten damals das Monopol darauf. Und als ich da so ein bisschen eingestiegen bin, habe ich relativ schnell gemerkt, du kannst gar keinen Roman im späten 17. Jahrhundert schreiben, der sich nicht mit Überwachung beschäftigt, weil ganz vieles im späten 17. Jahrhundert in der Aufklärung Parallelen aufweist zur Welt heute, im Sinne von schon sehr stark vorhandenen Informationsflüssen, strukturierten Informationsflüssen und eben auch auf der anderen Seite Leuten, die versuchen, diese Informationen abzugreifen und auszuwerten. Und darüber bin ich dann zu diesem Vortrag gekommen. Also wenn man es despektierlich sagen will, ist der Vortrag ein Abfallprodukt dieses historischen Romans, in dem das aber natürlich auch
vorkommt. Also da ich den noch nicht gelesen habe, ist der, also ist der schon raus oder
kommt der? Ist schon raus. Der ist schon
raus. Okay, ja, den, weil den habe ich noch nicht gelesen. Okay,
genau, das ist so, das ist so ein, genau, das ist also es ist irgendwie so eigentlich so ein bisschen erst, ja im also im Frühjahr ist der rausgekommen und also im Prinzip ist das das ist so wie Ocean's 11, also so ein Heist-Movie, sagt man glaube ich auf Englisch. Also es wird was entwendet, ein Team zusammengestellt und dann müssen die das klauen. Nur dass es eben nicht in Las Vegas im 21. Jahrhundert spielt, sondern im 17. Jahrhundert in Europa.
Ja,
und alle,
nicht mehr, genau. Ich habe es noch nicht gelesen. Vielleicht wollen die Leser ja auch nicht. Also
genau, nee, aber das ist ja nur, also das ist ja nur der Pitch, ja. Okay. Ocean's 11 trifft die drei Musketiere sozusagen. Aber genau, und da bin ich dann eben auch in diese ganze Überwachungsgeschichte der frühen Moderne oder der Vormoderne eingestiegen. Und das fand ich eigentlich fast noch faszinierender als die moderne Überwachung, weil ich nicht gedacht hätte, dass die damals schon so sophisticated waren und schon so einen Aufwand betrieben haben.
Und das ist eine Annahme, die hast du ja auch im Vortrag erwähnt, dass viele Leute denken, dass erst heute mit diesen ganzen technischen Möglichkeiten und Massendaten und Überwachung, das geht ja erst, seitdem wir diese riesen Festplatten haben und so, das ging ja früher alles gar nicht. Darum gab es das nicht und du kamst ja in deiner Recherche für deinen Roman halt zu anderen geschichtlichen Ereignissen, zu denen wir noch kommen, die belegt haben, dass schon damals die gleichen Ansätze vorherrschten und das kein neues Phänomen ist. Und wir probieren heute in dem Podcast auch vielleicht zu erläutern, dass Überwachung, so wie wir sie heute halt auch im NSA-Untersuchungsausschuss behandeln, kein modernes Phänomen ist, sondern schon immer da war. Und wenn wir ganz so gut sind, schaffen wir auch den Ausblick in die Zukunft, um abzuleiten, wie uns das Thema vielleicht nicht in der nahen, sondern auch in der Fernzukunft noch begleiten wird und was das mit einer Gesellschaft macht. Ich hatte mich in der Vorbereitung gefragt, wie weit geht man denn eigentlich zurück? Wir hatten, Konstanze, wir hatten auch gesprochen, wie weit geht man denn zurück, wenn man Überwachung besprechen möchte? Und in deinem Vortrag nennst du, Tom, drei so Voraussetzungen. Wenn man die hat, dann kann man von systematischer staatlicher Überwachung nicht nur ausgehen, sondern dann ist die erst möglich und dann landet man mehr oder weniger in der Zeit von vor 300 Jahren. Kannst du nochmal sagen oder wie diese drei Gründe vielleicht erklären und warum es diese Art der systematischen Überwachung, die wir heute ja auch arbeiten wollen, warum es die nicht vorher schon gab? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber wie kommst du denn auf die Zeit von vor 300?
Ich versuche das mal abzuarbeiten. Also die Überwachung kann man sich, glaube ich, vorstellen, hat es in punktueller Weise schon immer gegeben. Also schon wenn bei Hamlet jemand hinterm Vorhang steht, der und lauscht, ja, das ist ja auch schon Überwachung. Und natürlich geht das zurück bis ins Römische Reich zum Beispiel, wo es spezielle Polizisten oder Beamte gab, die auf dem Forum und den Märkten rumgelungert haben, um einfach mal so abzuchecken, was die Leute so reden und so, wie so die Stimmung im Volk ist. Aber das ist eben nicht so systematisch wie NSA oder wie auch Stasi, also wo du so einen ganzen Apparat hast. Und da habe ich mir ein bisschen drüber Gedanken gemacht, warum das eigentlich im 17. Jahrhundert erst anfängt. Und also meine These oder Theorie ist, dass du halt, um einen Überwachungsstaat oder eine Massenüberwachung aufzubauen, brauchst du drei Dinge. Erstens mal brauchst du einen Staat. Also du hast ja quasi vor der Periode der Aufklärung und vor dem Absolutismus, da hast du ja noch keine so richtig kohärenten Staatsgebilde. Ja? Und erst ab Mitte des 17. Jahrhunderts, vor allem zuerst in Frankreich unter Ludwig dem 14., hat man den Adel entmachtet und hat gesagt, wir haben jetzt ein stehendes Heer, wir haben Steuereintreiber, wir haben eine Bürokratie, die alles organisiert, die auch die ganzen Informationen, die anfallen, verwaltet. Also eine der ersten Sachen, die Franzosen damals gemacht haben, ist in alle Klöster zu gehen und in alle lokalen Präfekturen, würde man heute sagen, und einfach alle Akten mitzunehmen. Weil ne, Information is Power, alles zu sammeln. Also du brauchst eine Bürokratie, die funktioniert. Die hast du vorher nicht gehabt. Und das Zweite, was du natürlich brauchst, ist, du brauchst ja irgendwas, was du abhören kannst. Und auch da ist es so, dass du eigentlich vor Mitte des 17. Jahrhunderts konnten erstmal nur sehr wenige Leute lesen und schreiben. Das heißt, es waren auch nur relativ wenige Informationen verschriftet. Also da wäre Abhören im wahrsten Sinn des Wortes Abhören gewesen. Du musst lauschen, was die Leute sagen. Ab da hattest du viele Briefe vor allem. Ja? Also das ist ja die Zeit der République des Lettres, hat man das genannt, wo du so einen ersten Proto-Information Space hast, wo in ganz Europa zwischen den, zumindest zwischen den Gelehrten und den oberen Schichten, wirklich tausende, abertausende Briefe hin und her gehen. Also es war überhaupt kein Problem, wenn du in Amsterdam gesessen hast, 1680 jemanden in Neapel einen Brief zu schreiben. Der kam auch an. Es kam auch nach ein paar Wochen einer zurück. Also du hast diese Informationsflüsse und die konntest du dann anzapfen. Das sind sozusagen die beiden Grundbedingungen, die du brauchst. Der Staat, die Informationsflüsse. Und das Dritte, was natürlich, das sehen wir ja auch heute, das Dritte, was du brauchst, ist irgendein tatsächliches oder wahrgenommenes Bedrohungsszenario. Also es ist ja kein Zufall, dass gerade die NSA erst nach 9/11 so aufgepumpt worden ist. Es ist ja eine Reaktion auf ein Ereignis. Und genauso war es damals auch, dass eine, das 9/11 sozusagen des 17. Jahrhunderts war 1649 die Enthauptung des englischen Königs Karl I. Also das ist, glaube ich, das erste Mal gewesen seit Ewigkeiten, dass sie einem König die Rübe runtergehauen haben. Und da haben natürlich alle Monarchen in ganz Europa gesagt, hot damn, haben sie nicht. Also sie haben irgendwas anderes gesagt auf Latein, das ich jetzt nicht sagen kann. Aber haben gesagt, jetzt müssen wir mal genauer gucken, was denn hier eigentlich abgeht und ob jemand sich gegen uns verschwört. Und das müssen wir jetzt alles wissen. Und das ist sozusagen die ganz konkrete Bedrohung, die etwas diffusere ist, dass diese Aufklärung ja eben die Zeit ist, wo die Leute für die Herrscher, glaube ich, wahnsinnig innervierenderweise alles hinterfragt haben. Die haben plötzlich Fragen gestellt, wieso ist der König? Ja? Von Gottes Gnaden, was heißt denn das? Gäbe es nicht auch eine andere Möglichkeit, wie man das besser machen könnte und so weiter und so weiter. Also es wurde wirklich debattiert und es waren Schriften im Umlauf gegen das Königtum und auch da hat man gedacht, oh krass, ja, dieser, kennen wir auch von heute, dieser unkontrollierbare Informationsraum, ja, wo jetzt jeder irgendwie ventiliert, was er meint, ohne dass das kontrolliert wird, das geht doch nicht. Das müssen wir irgendwie kontrollieren und deshalb eben dieser Wunsch, damals der Könige oder Fürsten zu sagen, wir müssen diese Informationsflüsse also für uns sozusagen transparent machen und müssen die irgendwie kontrollieren oder überwachen. Das ist so die Grundvoraussetzung, glaube ich. Und das hast du einfach vorher noch im Spätmittelalter, hast du niemanden gehabt, der das hätte durchführen können. Du hast keine Informationen zum drauf zugreifen gehabt und Bedrohungen hast du sicherlich auch gehabt, aber ich glaube, die ersten beiden Punkte sind entscheidend. Staat und Informationsflüsse.
Jetzt hast du gesagt, dass die Grundvoraussetzung dafür, dass Leute sich natürlich Briefe hin und her schicken, war, dass man lesen und schreiben konnte. Jetzt haben wir diesen Brief, ja, den Schriftträger tatsächlich, diesen Brief, den man jetzt als erstes Kommunikationsmittel massenhaft, systematisch, wenn man denn wollte, überwachen konnte. Du hast gerade gesagt, Ludwig XIV. War der Erste. Was hat der gemacht? Und erstmal, ich will nicht so viele Fragen auf einmal stellen. Erkläre mal den Hörern, was er denn um 1650 gemacht hat.
Ja, also ich glaube, das Schlüsselerlebnis, das war sozusagen fast noch, das war ein paar Jahre vor, das war noch unter Ludwig dem 13., der katholischer König Krieg geführt hat im eigenen Land gegen die Hugenotten. Die waren protestantisch.
Nee, sind ja heute noch eine Plage.
Die sind, genau, jetzt sind sie nicht mehr in Frankreich, ne?
Richtig, die haben wir aufgenommen.
Genau, die sind jetzt alle in Brandenburg, ne? Da kam es zu einer, ich glaube, es war so ein Schlüsselmoment, auch ein Schlüsselmoment der Kryptologie, wo eine hugenottische Festung belagert wurde und es wurde ein Chiffre, also eine kodierte Botschaft abgefangen, die zu den Hugenotten reingehen sollte, und die ist von einem Herrn Rossignol, einem so einem Mathematikgenie, ganz schnell entschlüsselt worden, und der hat die dem Kardinal Richelieu gegeben, und dann war offenbar, die sitzen da drin und haben nichts mehr zu fressen, die sind in ein paar Tagen sind die fertig. Und so wurde ein unblutiger Sieg errungen. Und ab dem Moment hat dieser Richelieu und auch die französischen Könige gesagt, das ist ja wirklich ein machtvolles Instrument. Wir brauchen erstens gute Kryptologen, um die Sachen entschlüsseln zu können, und wir brauchen zweitens Futter für die Kryptologen, und er hat verfügt, dass alle Briefe, ich glaube das war 1649, dass alle Briefe, die fortan in Frankreich rumgehen, über Paris laufen müssen. Ist natürlich totaler Stuss, ne?
Also geografischer Schuss.
Geografisch totaler Schuss. Mhm. Und aber praktisch, wenn man die alle aufmachen will. Und das war also die Geburtsstunde des ersten Cabinet Noir, des schwarzen Kabinetts, wo diese Briefe reingingen und dann untersucht wurden. Das ist sozusagen die haben es als erste gemacht, die Franzosen haben es quasi erfunden, aber relativ schnell haben es dann alle anderen, die Engländer und die Deutschen, / die Habsburger, haben dieses System der Brieferbrechung oder Briefkontrolle kopiert.
Russen auch.
Ja, die Russen auch, natürlich.
Erbrechung im Sinne von aufmachen, aufbrechen.
Genau, das Siegel.
Siegel
also
aufbrechen.
Das ist dann später ein bisschen anders, aber also wenn man sich alte Briefe anguckt aus dem 17. Jahrhundert, die haben in der Regel noch kein Kuvert, sondern man hat den Brief halt genommen, hat den mehrfach gefaltet und dann hat man den gesiegelt. Und wobei das mit der Brieferbrechung, also so ganz, es ist vom Begriff so ein bisschen komisch, weil natürlich hat man versucht, die Siegel gerade nicht zu erbrechen, sondern die unversehrt zu lassen, weil man wollte ja die Fiktion des Briefgeheimnisses schon aufrechterhalten, also schon damals. Also heute kennt man das so aus so schlechten Agentenfilmen, dass so über den Dampf wird so dieses Kuvert gehalten und damals hat man halt irgendwie mit heißem Draht versucht, das Siegel sauber runterzukriegen, um es dann nachher wieder drauf zu bappen.
Und wenn man es nicht mehr draufbappen konnte, war man gut vorbereitet.
Oder genau, diese Kabinette, also am Anfang wahrscheinlich noch nicht, aber so über die Jahre der Professionalisierung haben sich halt immer mehr, also vor allem chemische Fähigkeiten, also nicht nur kryptologische, sondern auch chemische, angeeignet oder handwerkliche, dass man nämlich Quecksilberamalgam da hatte, um ein Klischee des Siegels zu erstellen. Dann konnte man nachher ein neues Siegel machen. Und also später war es sogar so, dass die einfach auch da die Stempel hatten, ja. Also wenn da jetzt sozusagen die Standards kamen, Brief aus Nürnberg oder Brief aus dem Herzogtum Savoyen, dann hatten die den richtigen Stempel da und auch die richtige Siegelwachsfarbe und konnten das einfach wieder zumachen.
Und das Modell von Louis Ludwig dem 13. war dann so erfolgreich, dass sich das in ganz Europa ausgebreitet hat und auf einmal hatten alle Herrscher jetzt das Postsystem zentralisiert. Da braucht man doch erstmal ein Postsystem. Wie war das denn? Wie muss ich mir denn das vorstellen? Also es war ja eine Grundvoraussetzung, haben wir gesagt. Ne? Ich brauche irgendwie eine Struktur, was Systematisches, was ich kontrollieren kann. Wie sah denn damals das Postsystem aus und wie hat das der Kontrolle auch in die Karten gespielt?
Also das war von Land zu Land unterschiedlich. Also das französische Postsystem war ganz gut und auch recht zentralisiert. Das Englische zum Beispiel hingegen, das ist vielleicht auch eher der angelsächsische Ansatz, da haben so mehrere erstmal so privat vor sich hingeprockelt. Also die bekannteste war die sogenannte Penny Post, weil es einen Penny gekostet hat, die Sachen zu verschicken. Und man hat damals auch noch nicht an Hausnummern oder Adressen meistens verschickt, sondern am Anfang noch zum Beispiel an Kaffeehäuser. Ja? Also Tom Hillenbrand, Maxwell's Coffeehouse, London. Und dann kam das schon irgendwie an. Aber das fanden die englischen Könige nicht gut, weil es also schon vorher unter Oliver Cromwell, dem Lord Protector, der hat schon gesagt, also die Briefe einzusehen wäre eine der wichtigsten Maßnahmen gegen Verrat im Königreich. Und das Problem ist aber eben, wenn du verschiedene Infrastrukturen hast, diese privaten Postsysteme, dann kommst du an das Zeug nicht ran. Also hat man verstaatlicht. Offiziell natürlich eher mit dem Gedanken, eine Verbesserung dieses Public Service zu erreichen, aber in Wahrheit, um eben auch wieder alles über das General Post Office in London zu leiten, wo man dann systematisch die Briefe eröffnen konnte. Und die besten Voraussetzungen, die breitbandigste Brieftransportinfrastruktur, wenn man so will, hatten das Deutsche Reich und die Habsburger, weil da gab es kennt man auch heute noch, die Familie Thurn und Taxis. Und die hatten früher kaiserliche Kurierpost, so ab 1500 irgendwas verteilt. Und jetzt zu der Zeit, spätes 17. Jahrhundert, gab es schon ein extrem ausgefeiltes Postsystem im ganzen Reich mit sogenannten Postlogen in Hamburg, Nürnberg, Frankfurt, Berlin noch nicht, weil es Berlin noch nicht gab, aber
also es gab schon
Berlin. Ja, aber es
war vielleicht noch nicht ganz so wichtig.
Nee, aber in Potsdam wird es sicherlich eine gegeben haben. Ja,
also, man muss sich, glaube ich, jetzt noch klar machen, wenn man sich ins Gedächtnis holt. Irgendwie die Maximalgeschwindigkeit war das Pferd. Also, was ein Pferd leisten konnte, im Zweifel auch noch ein Pferd, was man austauscht, also nicht nur ein Pferd auf einer Strecke, war die Maximalgeschwindigkeit. Ich glaube, da muss man sich klar machen, dass es nicht so doll stört, wenn jemand nochmal einen halben Tag sozusagen sich nimmt und die Post durchsieht. Einfach, weil die Geschwindigkeit so gering war.
Ja, genau. Wobei auch schon damals, es ist also schon wohl damals so gewesen, dass zumindest die Postläufe so zuverlässig waren, dass wenn dein Brief 2 Tage zu spät angekommen ist, hast du es schon gemerkt. Also es gibt so, man weiß es nicht von all diesen schwarzen Kabinetten, aber man weiß es vom geheimen Ziffernkabinett in der Wiener Hofburg. Das war sozusagen die NSA-Zentrale des 17. und 18. Jahrhunderts, wenn man das so will. Die haben einen ganz klaren Tagesplan gehabt, wann am Tag welche Postsäcke reinkommen. Also erst die Auslandspost und dann die durchgeht nur durch Wien und dann die innerösterreichische und so weiter. Und wann die wieder beim Postamt sein musste. Und das Zeitfenster waren schon so 3 bis 4 Stunden. Also länger ist ja ein halber Tag dann auch nicht, wenn es dann noch abtransportiert werden muss. Und in der Zeit musste Interzipieren, wie man sagte, also das Abfangen und das Anfertigen der Kopie des Briefes durchgeführt werden und dann musste der wieder raus. Das ist ja,
also
wenn man
so... Also
es
gab noch keine Kopiermittel in dem Sinne, wie wir sagen.
Ja, man muss sich klar machen, dass die kein iPhone mit Scannable-App hatten, ne? Also das, die konnten, ne? Die hatten nicht mal Fotoapparate. Ja, also das heißt, es musste alles jemand im Zweifelsfall wahrscheinlich Schnellschrift oder irgendwas, Steno,
abschreiben,
ja. Wenn es kodiert war, musste man natürlich auch ganz genau abschreiben, sonst wäre ja der Code hinüber gewesen, weil die Zeit, das dann sozusagen in Echtzeit zu dekodieren, die war eigentlich nicht da. Das musste man dann später leisten.
Nein, also immer dann, wenn es bewaffnete Konflikte gab oder so, schon aus den Gründen, dass natürlich die jeweiligen Militärs das wollten, haben sich natürlich bemüht, die Abläufe zu beschleunigen, wenn sie an möglichst oder near Echtzeit Informationen wollten. Das heißt aber im Prinzip dann nur Manpower raufwerfen. Also man vergrößerte die Kammern in Kriegszeiten.
Und die hatten ja auch, also schon, muss man sagen, sehr talentierte und beeindruckende Leute da. Also nicht nur jetzt der Masse nach, sondern also wird berichtet von Leuten, die einfache Chiffren sozusagen so lesen konnten, wie wenn es die Zeitung gewesen wäre. Häufig, ne, mathematisch, polymath-mäßig begabte, vielsprachig, also schon.
Na, ich glaube, das kann man nicht vergleichen mit der Kryptographie, die wir heute haben, nee. Wo, glaube ich, auch bei sehr mathematischen Genies nicht mehr möglich ist, dass jemand liest, also weil die einfach komplex sind, aber sozusagen einfache Chiffren konnte man sich auch aneignen, wenn man ein gutes mathematisches Gedächtnis hatte und gute Memorierungsfähigkeit, also klar.
Da sind wir ja direkt bei dem Henne-Ei-Spiel, ne? Die einen wollen überwachen, die anderen kriegen das mit. Das war ja auch gar nicht so ein Geheimnis, dass Briefe, die nicht in Umschlägen sind, gut, da sitzt ein Siegel drauf, dass da eventuell mal einer rüberschaut. Das war, glaube ich, sogar gesellschaftlich, wenn ich das in der Vorbereitung richtig raus und aus dem Vortrag richtig rausgehört habe, schon eine dem Bürger oder dem Adel, also alle, die es ja halt geschrieben haben, bekanntes Thema, dass Sachen abgehört werden. Und jetzt wurde ja mit dem Hugenottenbeispiel, das war ja noch vor der Postzentralisierung in Frankreich, war ja der Brief schon verschlüsselt.
Manche. War nicht der Standard.
Nee, aber also das geht natürlich schon, also das geht wahrscheinlich noch viel weiter zurück, aber auch unter Elizabeth in England gibt es ja diese ganz berühmten Anne Boleyn und so weiter, die sich auch immer schon chiffrierte Botschaften geschickt haben.
Also viel weiter ist quasi.
Geht natürlich ein bisschen in die Antike zurück, ne?
Na klar. Ja. Aber der Punkt ist dort dran, also ich glaube, die Organisiertheit des Vorgehens und natürlich das He Knows, She Knows, ja, die verschiedenen Gegner, politischen Gegner, jemand den Krieg plante oder schon einen führte, die wussten ja. Und auf der privaten Ebene bildet sich ja so etwas wie eine Individualität und der Sinn dafür, eine Privatsphäre zu haben, der Sinn dafür, ein eigenes Zimmer zu haben, Biografien zu schreiben, in Briefen über sich persönlich, über das, was man denkt und seine Identität und seine Gefühle zu schreiben, das fängt ja erst an. Also woher soll der Sinn dafür kommen, dass daran was falsch sein könnte, wenn jemand Briefe mitliest? Das entwickelt sich ja erst. Also ich glaube, man muss es auch aus dem Verständnis der Leute heraus sehen, wie sie sich, ihr Leben in der Gesellschaft, ihre individuellen Bedürfnisse, ihre Privatsphäre wahrgenommen haben. Das ist ja auch ein Prozess, der läuft ja quasi zeitlich parallel. Und ein Gefühl für Überwachung zu haben, hat ja viel damit zu tun, wie man sich und seine Privatsphäre oder gar Intimsphäre sieht. Also auch die Tatsache, Leute fangen an, wenn sie ein bisschen reich sind, eigene Zimmer zu haben. Die Zunahme, also wenn man das literarisch sieht, plötzlich die Biografien. Also das ist ja so ein Prozess, der läuft ja parallel zu, der ist nicht unmittelbar, glaube ich, zusammenhängend, aber im Ergebnis ist er zusammenhängend. Nämlich, dass ich ein bisschen später das herausbildet als ein konkret benanntes Recht. Also so was wie ein Fernmeldegeheimnis geben kann und so.
Das ist ja so ein Prozess. Das ist natürlich auch eine Zeit, das geht, es ist zum einen diese Herausbildung, glaube ich, von Individualität und zum anderen ist natürlich das Anschwellen auch der Informationsmenge damals, also jetzt nicht nur Druckpressen oder auch billigen Pamphletdruck gibt es ja auch noch von damals, das sozusagen das frühe Bloggen, ja. Ist ja nicht nur dem geschuldet, sondern auch, dass es natürlich einfach einen erhöhten Informationsbedarf gab. Also es gab ja was zu besprechen. Also diese ganzen wissenschaftlichen Entdeckungen zum Beispiel, die wollten halt diskutiert werden, die wollten disputiert werden und auch das hat natürlich mehr Informationen geschaffen und diese stärkeren Informationsflüsse. Und ich glaube, dass auf der einen Seite die Leute natürlich, wie du gesagt hast, noch nicht das Gefühl dafür haben konnten, was jetzt so eine private und öffentliche Informationen sind und wo verläuft da die Grenze und was ist die Verhältnismäßigkeit. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist, glaube ich, aber schon, dass da ist der Überlebenstrieb der Leute, glaube ich, einfach sehr stark, dass du einfach gewusst hast, wenn du 1650 öffentlich in Frankreich sagst, dass Louis der 14. ein dämlicher Gimpel ist, dass dann die Rübe runter war. Also das
Bedrohungs
also genau, Risiko, genau. Also das glaube ich, das war den Leuten natürlich zu jeder Zeit bewusst.
Naja, aber Kreti und Pleti haben da nicht geschrieben. Das war ja immer noch also man musste ein gewisses Bildungsniveau haben und ein gewisses finanzielles, also so billig war es noch auch nicht. Also
genau, das stimmt.
Ja, aber es stimmt natürlich, also dass man auch wusste, dass man sich möglicherweise durch die Worte, die man schreibt, in Gefahr begibt, natürlich, klar.
Und es ist natürlich auch, wenn man das so von heute sieht, so nach dem Motto, wie konnten die das alles abhören? Also das ist immer noch ja die Zeit des Absolutismus, ja. Und also jemandem wie Ludwig dem 14., ich meine, dem gehörte ganz Frankreich. Mit allem darin, ja. Und auch alle Hintern von allen Leuten, die da wohnten. Und die Vorstellung, dass der nicht in irgendeinen Brief reingucken dürfte, weil ich meine, der Brief gehört ihm ja auch. Wie alles andere. Der wäre, glaube ich, aus damaliger Zeit, wenn jemand gesagt hätte, aber das sind doch unsere Briefe und die sind doch geheim, das hätte man widersinnig gefunden. Also es entwickelt sich alles noch. Ne? Man muss andererseits sagen, dass schon Luther, Martin Luther, hat schon, fand ich für die damalige Zeit auch einen modernen Gedanken, er hat gesagt, naja, ich kann jemand 1000 Taler stehlen, aber wenn ich seinen Brief lese, der geheim war und vielleicht eine Information enthält, die für diesen Menschen 1000 Taler wert gewesen wäre, dann habe ich ihn ja auch bestohlen. Also überhaupt diese Intellectual Property Geschichte vielleicht auch. Und das war ja noch vor. Das war 1500, 1400 irgendwas. Also, aber es ist natürlich richtig. Ich glaube, ausgebildet war es nicht. Ne? Also es ist, glaube ich, muss man auch sehr stark trennen zwischen so einer Oberschicht und dann auch noch Diplomatenkreisen. Also die wussten, glaube ich, alle, dass jeder versucht mitzulesen. Die haben
es ist ein Wettrennen, hat sich fundamental wenig unterscheidet zwischen dem, was wir heute sehen und was damals war. Denn man fängt ja auch erst an, sich ernsthaft mit Kryptoanalyse und mit Kryptographie zu beschäftigen, wenn man sich gewahr ist, dass der andere mitschnüffelt. Oder wenn es eine besondere politische Situation gibt, also insbesondere kurz vor Kriegen oder in Kriegen, ja, dass man plötzlich auch das aufbaut und es wird richtig systematisch. Also das ist eben nicht eine kleine Kammer, sondern es wird und schwillt dann über die sozusagen Jahrzehnte, Jahrhunderte letztlich total an zu riesen Operationen, die, glaube ich, ihren Höhepunkt, wenn man jetzt mal von der Jetztzeit absieht, wo vieles davon automatisiert sein ist, sicherlich den Höhepunkt im Zweiten Weltkrieg hat. Also einfach von den personellen und auch finanziellen Aufwendungen schwillt so über die Jahrhunderte an, aber nimmt da seinen Ursprung. Ich teile nicht so ganz diese Analyse in Bezug auf die auf diese drei Kriterien, aber im Wesentlichen finde ich einen guten Ansatz, um sozusagen das so ein bisschen zu analysieren. Ne? Ich weiß nämlich nicht, ob man heute noch einen Staat braucht, inwieweit, also
heute glaube ich nicht mehr.
Andere technologische Möglichkeiten. Ne? Ja, also ich meine, denn irgendwas muss ja folgen aus dieser Überwachung und auch sehr große kommerzielle Entitäten haben natürlich dieses Bedrohungspotenzial nicht. Aber ich finde auch einen guten Ansatz, also um zu analysieren über die Zeit. Also
genau. Also ich glaube, das ist auch eher wirklich, also das ist jetzt sozusagen nicht zeitlos, sondern das ist wirklich auf diese Zeit bezogen. Also natürlich könntest du heute. Ja, natürlich. Also es ist mir schon klar, also du könntest natürlich jetzt mal, also wirklich total fabuliert, ja, aber natürlich könnte heute auch eine nicht staatliche Entität, wenn sie über genügend technologisches Know-how verfügte.
So wie Facebook,
ja. Oder meinetwegen auch eine chinesische Hackergruppe oder wie auch immer, könnten versuchen, an verschiedenen Stellen überall Informationen anzuzapfen oder abzugreifen, um ein interessantes Gesamtbild zu kriegen. Also es müsste kein Staat sein. Aber ich glaube, ja, aber 1650,
also zwischen Facebook und einer chinesischen Hackergruppe, also mag sein für große Konzerne mit einer hohen Infrastruktur und viel Geld. Also diese kleine Hackergruppe von irgendwo, die würde ich jetzt mal nicht in diese Kategorie. Okay. Wir haben schon eine globale technische Infrastruktur für Kommunikation. Man muss schon, glaube ich, einige damit hin haben.
Wie gesagt, wahrscheinlich denke ich mir gerade wieder einen Thriller aus. Aber
und wir sind live dabei.
Ja, Wahnsinn. Ne? Nein, aber die ich glaube, das bezieht sich jetzt wirklich auch nur auf diese Zeit im 17. Jahrhundert, wo eigentlich also die einzigen Akteure, die nennenswerten Ressourcen hatten, sowas zu organisieren, waren eben die Fürsten. War niemand anders. Das, klar, das ändert sich in der Neuzeit dann, aber damals, weiß ich, große Konzerne, außer der Vereinigten Ostindischen Kompanie oder so. Ja.
Turn und Taxis irgendwie 100 Jahre später auch schon die Macht gehabt hätte, aber sie hatten halt nie das Gewaltmonopol, aus dieser Überwachung auch was Sinnvolles damit was zu machen. Außer vielleicht, dass sie hätten bestimmten Leuten, die Briefe nie bezahlen, sozusagen den Transport der Briefe verweigern können, aber keine Folgen, wie sie einen Staat mit der Rechtsetzung und Inhaftierung und so weiter. Also im Prinzip ist die Frage.
Vielleicht haben sie das Zeug auch vertickt, also noch, das weiß man nicht. Also ich weiß es nur von den Österreichern, dass die Österreicher zum Schluss, die hatten so viel abgefangene Schriften, dass sie, glaube ich, selber gar nicht mehr wussten, was sie mit dem ganzen Mist machen sollten. Und die haben das dann vertickt, also so in Bündeln, ja. Also einmal im Monat an die Franzosen oder an die Russen frischeste, unsortierte Diplomateninterzepte billig abzugeben, ja. Also, auch das ist so ein bisschen absurd, dass man eigentlich ja versucht, sich einen informationellen Vorteil zu verschaffen durch dieses Abhören oder durch dieses Überwachen. Und dann kriegt man aber irgendwie nichts raus und dann gibt man es jemand anders gegen Geld, also, das ist in sich nicht ganz schlüssig, aber
das ist in gewisser Weise schlüssig. Also die ist ja heute auch nicht anders. Eine Überwachung hat oft einen fragmentarischen Charakter. Das heißt, ich brauche eigentlich Leute, ein Team, intellektuelle sozusagen Power, um Puzzleteile, die mir fehlen, dazu zu setzen, also ein Gesamtbild zu haben, dass ich wirklich zum Beispiel, mal angenommen, ich überwache die Tonnage von dem Hamburger Hafen, weil ich wissen will, zu sagen, was die Briten oder vielleicht die Norweger, was die gerade verschiffen und was die brauchen und was sie kaufen und so. Dann fehlen mir halt Fragmente und ich muss über die Zeit analysieren. Und wenn ich das aber nicht schaffe, weil ich die Manpower nicht habe, weil ich nicht Zeit habe, 8 Monate Zahlen zusammenzusetzen und die Namen der Schiffe, die vielleicht fehlen oder wenn mir ein Teil verloren ging, dann kann ich die vielleicht verticken, weil jemand anders zusammensetzt und sich da oder glaubt, davon einen Vorteil zu haben. Ich glaube, das wird erst später so professionell, dass erkannt wird, dass es nicht nur das Intercepten ist und Auswerten und im Zweifelsfall die Verschlüsselung irgendwie rückgängig zu machen in irgendeiner Zeit, sondern dass man daraus auch eine analytische Ebene herausheben muss. Deswegen man heute immer so viel von Intelligence spricht, denn das ist nicht immer eine semantische Ebene. Manchmal hat man auch erstmal nur die Nachricht und kann die gar nicht einsortieren. Also wenn man sie denn entschlüsselt kriegt, ja. Also die Ebene, das haben sie, glaube ich, früher in der Organisiertheit erst so Schritt für Schritt gelernt. Ist natürlich auch eine Geldfrage, ja. Wie viele Leute setze ich dahin? Habe ich auch noch 3 Analysten, die gucken über die Zeit. Mhm. Oder die holen sich Drittinformationen. Wenn ich zum Beispiel analysieren will, was geht aus dem Hafen raus, in welches Land und was für Güter kurven die gerade, ist vielleicht für die Kriegsvorbereitung wichtig oder so, dann muss ich vielleicht noch andere Daten hinzuholen, ja, und abgleichen und so. Insofern, also die Ebene kam erst. Also die Ösis waren schon nicht schlecht, aber gegen alles, was sozusagen später die Briten und die Amis geliefert haben, waren die halt Anfänger.
Natürlich, ja.
Oder aber das ist ja gerade das Wettrüsten auch. Also,
ne? Genau, und du hast jetzt die analytische Ebene angesprochen, aber das Fragmentarische, was vielleicht auch für diesen, ich sag jetzt mal, das dringt sich ja auf, Ringtausch mit denn verantwortlich war, waren ja auch Gegenmaßnahmen gegen zentralisierte Überwachung. Du hast es in deinem Essay angesprochen und in dem Vortrag, dass England die Post irgendwann weiträumig um das Habsburger Reich herumgeführt hat, damit das eben nicht durch die Knotenpunkte geht. Also das habe ich in der Vorbereitung so rausgefunden, ne? Dass man halt sagen muss, okay, jetzt bin ich aber in Wien, ich kriege jetzt die englische Post nicht, jetzt habe ich hier aber so andere Intelligenz, ja, Intelligence, die ich verkaufen kann. Vielleicht kriege ich ja dafür auch von, ich sag jetzt mal, den Polen, vielleicht ging da die Post nach England durch, vielleicht kriege ich ja von denen was anderes außer Geld. Ja, das ist ja durchaus ein Mittel, was ja heute noch eingesetzt wird. Zumindest wird es im NSA-Untersuchungsausschuss immer wieder unterstellt, schwer zu belegen, aber dieser Ringtausch, dass man aus anderen Gründen, ja, heute sind es die gesetzgeberischen Gründe, dass man die eigene Bevölkerung nicht so uneingeschränkt überwachen darf, wie ganz selbstverständlich den Rest der Welt, gerade erst wieder im BND-Gesetz, neuen Gesetzesvorschlag, neu eingebracht, uneingeschränkte Überwachung im Ausland, dass man sich dann die Infos, die man über das eigene Volk haben will, vielleicht von denen holt, die im Ausland sitzen und wiederum das eigene Land als Ausland betrachten und da fleißig überwacht haben. Ja, also so viel zu historischem
Problem. Ja, klar. Das sagst du, das ist nicht hundertprozentig bewiesen, aber es ist eigentlich so plausibel, dass man sich nicht vorstellen kann, dass es nicht gemacht wird. Also ich frage mich das übrigens auch, das ist jetzt, das geht jetzt fast ein bisschen davon weg, aber jetzt bei dieser, wo wir gerade schrecklicherweise wieder einen Terroranschlag hatten in Nizza, bei dieser europäischen Fahndungsdatenbank, kann man sich natürlich auch die Frage stellen, also das klingt so einfach, da müssen jetzt nur alle 27 Länder müssen da jetzt ihre Daten reinkippen, aber wie sind diese Daten erhoben worden? Ja? Und natürlich im einen Land gibt es Vorratsdatenspeicherung, im anderen nicht und auch da kann man sich natürlich vorstellen, dass das aus Ermittlersicht sehr praktisch ist, zu sagen, okay, an bestimmte Daten über bestimmte Verdächtige kommen wir nicht ran.
Also du meinst jetzt aber retrograd, du meinst jetzt nachdem...
Also genau, die Daten sind vielleicht da, nur nicht bei uns oder eine bestimmte Typus von Daten oder bestimmte...
Oder er hat sie nicht hinterlassen.
Genau, und die dürfen wir nicht oder die haben wir nicht, aber die kriegen wir jetzt über einen anderen Kanal und eine Harmonisierung von verschiedenen Rechtsvorschriften heißt dann ja eigentlich immer Nivellierung nach unten in dem Fall. Sonst wäre die Datenbank zu lückenhaft. Aber genau, also bei den Geheimdiensten gab es natürlich irgendwann doch ein Bewusstsein, oder was heißt Bewusstsein, oder ein Wissen der Leute, dass sie abgehört werden und der Versuch, das irgendwie zu konterkarieren. Und da muss man sagen, und das ist vielleicht sogar auch wieder ähnlich wie heute, es ist zwar heute deutlich theoretisch einfacher, seine Sachen zu verschlüsseln, aber für die meisten Leute ist es ein Buch mit 7 Siegeln, haha. Sie machen es nicht.
Ja, und es einfach war, wissen sie es aber auch noch nicht. Andere
es ist jetzt vielleicht dann Desinteresse oder.
Nein, ich meine, sie wissen nicht, dass es jemand anders für sie tut.
Genau, ja. Aber das war natürlich auch damals schon so, dass die meisten Leute entweder nicht in der Lage waren zu verschlüsseln oder die Art der Verschlüsselung, die sie benutzt haben, also einfache so Cäsaren, einfache irgendwelche Verschiebungen von so ein paar Buchstaben im Alphabet, das hat halt schon damals nicht mehr funktioniert. Und sie haben dann halt auch andere Wege versucht, also zum Beispiel eben die Briefe auf alternativen Wegen transportieren zu lassen. Oder es war natürlich auch schon damals so, auch sozusagen Parallele zu heute, man konnte jetzt nicht alle Briefe aufmachen und da reingucken. Das waren einfach zu viele, sondern man hatte schon damals eine Selektorenliste, ne? Also wo einfach steht, folgende Leute sind irgendwie interessant, suspekt, was auch immer.
Und die anderen nur, wenn du Zeit hast.
Und die anderen nur, wenn du Zeit hast oder beziehungsweise, ja genau, wahrscheinlich hat man dann Stichproben gemacht, ne? Aber im Prinzip, das waren erstmal kommt die Diplomatenpost und dann kommt dieser freche Naturphilosoph da aus der Rue so und so und dann kommt noch der und der. Und wenn man eine Deckadresse hatte, oder zwei Deckadressen eigentlich, für den Absender und für den Adressaten.
Oder eine Verschlüsselung?
Oder beides. Das könnte man noch on top, aber wenn man überhaupt mal sozusagen nicht von der Selektorenliste runterkommt, dann hast du schon gute Chancen, dass du einfach durch die noch relativ großen Maschen dieses Netzes damals durchgehst.
Man würde das heute Metadaten nennen, nicht wahr?
Ja, genau. Und sowas haben die Leute natürlich auch versucht. Und natürlich auch unsichtbare Tinte, also was heute nur noch vielleicht Achtjährige benutzen, aber war damals ein großes Ding auch. Haben die sich, glaube ich, aber schon damals in den schwarzen Kabinetten wahrscheinlich totgelacht. Weil ich glaube, die meisten.
Es gibt auch steganografische Maßnahmen, die eine Weile wirken, wo man versucht hat, sozusagen zu versteuern, dass da eine Nachricht ist. Aber halt hält halt nicht lange.
Das hält nicht lange. Also ich meine, wenn man überlegt, wie viele Briefe die, ich glaube, die Ziffernkabinett hat irgendwie über 100 Briefe am Tag. Interzipiert, da hat man eine relativ steile Lernkurve, glaube ich. Da sieht man relativ schnell alles und kann die meisten Sachen dann auch irgendwie umgehen.
Die Frage ist, ob diese Limitierung, die eine faktische ist, also auch eine personelle, ob es die in Zukunft in irgendeiner Weise noch geben wird.
Genau, das ist
war eine Frage.
Also in der Tendenz wahrscheinlich nicht mehr, ne? Also es wird immer einfacher, immer mehr erstens abzugreifen, zweitens ist automatisiert zu analysieren. Und es gibt ja auch, das finde ich immer, ist natürlich diese krasse Big Data-Logik, dass es natürlich auch viel besser ist, viel mehr Daten zu haben. Ja? Also ich finde, man sieht das immer, also da gehen wir jetzt schon, ich weiß nicht, ob wir noch schon zu schnell bei der Zukunft sind, aber.
Wir haben wieder, Entschuldigung, Felix. Ja. Wir sind gesprungen, bestimmt aus deiner Struktur.
Ja. Nee, sind jetzt über das 18., 19. Jahrhundert drüber gesprungen, oder weiß ich nicht, keine Ahnung.
Naja, ich meine, es wiederholen sich einfach Sachen, ich glaube, das arbeiten wir auch gerade raus. Wenn man springt, bleibt man ja trotzdem noch im Thema, weil sich das System der Überwachung immer wieder selbst überholt. Ja, und damit ja auch die Gesellschaften und die Herrscher. Vielleicht willst du deinen Gedanken noch zu Ende bringen, sonst würde ich jetzt, ne, also das Springen ist erstmal natürlich, weil es wiederholt sich halt so viel in der Geschichte. Ne? Gerade hast du das Phänomen angesprochen, mehr ist besser. Mehr ist besser, hat man damals schon gedacht und denkt man heute. Und heute denkt man halt nur, ja, das können wir erst seit heute mit den großen Massendaten speichern.
Ich weiß nicht, ob man noch mehr ist besser denkt. Ich glaube, die Ideologie ist längst collect it all.
Ja.
Also alles.
Also ich glaube auch, dass das schon sozusagen eine Veränderung auch zu früher ist. Und das hat mit Big Data zu tun, hat auch mit lernfähigen Computern. Also mal jetzt ein Beispiel. Also wenn wir jetzt haben wir diese sogenannten Gefährder, also die Leute.
Also du zum Beispiel.
Diese,
ich? Na du, also, ja, also kreativer, ja, kritische Haltung zum politischen System.
Ja, total.
Also, voll der Gefährder.
Voll der Gefährder, ja. Also jetzt haben, also diese, ich bin auch so eine tickende Zeitbombe, genau. Aber jetzt haben wir, also jetzt haben wir diese, sagen wir mal, 1000 tickenden Zeitbomben im Land, in Anführungsstrichen tickende Zeitbomben, also die jetzt irgendwie wo man jetzt sagt, die könnten sich radikalisieren und einen Terroranschlag verüben. So. Und wir wissen, dass es nicht möglich ist, die, sag ich mal, mit menschlichen Polizisten alle 24/7 zu überwachen.
Jetzt lassen jetzt wir mal bei der Polizei, nicht bei Geheimdiensten, ich habe
aber. Ja, jetzt lassen wir mal den Punkt beiseite, ob das überhaupt jetzt rechtsstaatlich irgendwie opportun ist, 1000 Leute, die jetzt erstmal noch gar nichts getan haben, ihre Privatsphäre zu berauben und die 24 Stunden zu überwachen. Aber selbst wenn wir uns dafür entscheiden würden, das zu tun, und das ist jetzt auch, glaube ich, erstmal egal, ob das eher bei der Kripo liegt oder bei einem Dienst.
Wow.
Nee, Moment, lass mich ausreden. Wenn du jemanden 24 Stunden lückenlos überwachen willst, und zwar, sag mal, auf die klassische Weise mit Leuten, die dem hinterherlaufen und die sich vielleicht auf dem Handy Observation, brauchst du wie viele Leute für einen? So 20 ungefähr, glaube ich, ist so. Das heißt, du bräuchtest, ja?
Mehr wahrscheinlich, wenn es 24 Stunden sind.
Genau. Sagen wir einfach mal aus Spaß, es sind 25 Leute, die du brauchst. Dann brauchst du alleine für diese Gefährder in Deutschland 25.000 Mann. 1000 Leute, 24 Stunden jeden überwachen, 25 Mann pro Person, 25.000. Das ist ja nicht leistbar. Und da wird natürlich sofort irgendwann jemand sagen, da kommen wir jetzt, glaube ich, relativ bald hin, jemand sagen, okay, das müssten wir alles automatisieren. Wir müssen einfach alles über die sammeln. Das geht dann alles durch diesen wunderlichen Big Data Algorithmus Rüttelwürger und dann gehen Lampen an, wenn einer von denen etwas macht, was, wie auch immer das definiert ist, verdächtig ist.
Anomalie sozusagen.
Anomalie. Und natürlich, und das ist dann diese perverse, oder was ist perverse, diese Big Data Logik, wenn ich diese 1000 Leute beobachte, ich würde treffsichere Analysen machen können, wenn ich mehr Kontrollgruppen hätte. Ja, also wenn ich alle Islamisten in Köln überwache, wäre es gut, wenn ich auch noch alle Islamisten in München hätte. Und es wäre wahrscheinlich auch gut, wenn ich alle Leute in München hätte, die keine Islamisten sind, um die als Kontrollgruppe zu sehen, was die denn so machen. Und wenn man dieser Logik folgt, dann ist man genau da, collected all. Dann müsstest du alles überwachen. Ja, es gibt ja Leute, die so argumentieren. Das ist natürlich völlig irrwitzig.
Ich mache jetzt ein bisschen über was anderes, weil du plötzlich, oder? Von den Gefährdern, der ja du warst, war ja plötzlich bei Islamisten. Da hast du interessanterweise jetzt einen interessanten Spin gemacht.
Ja, wenn du mich damit einordnest.
Tom ist ja nur Kontrollgruppe.
Nein, ich bin das ist interessant, das sind nämlich immer die anderen. Und du hast es jetzt quasi, ohne darüber nachzudenken.
Das könnte auch jede beliebige andere Gruppe sein. Aber
du hast natürlich recht, da ist man sehr schnell bei diesem Collect.
Genau, und das ist natürlich schon ein bisschen anders als jetzt in der historischen Betrachtung. Das hat eine andere Logik. Und das ist eben auch die Frage, also das, da waren wir eben jetzt auch schon, dass natürlich sich sehr viele frühe Massenüberwachungsregime irgendwie überlebt haben oder verschwunden sind. Häufig, weil der Staat, der sie betrieben hat, entweder verschwunden ist oder was Besseres dann zu tun hatte. Aber man kann sich natürlich schon die Frage stellen, ob es nicht ein dystopisches Szenario gibt, also wo wir jetzt sind, wo man sagen kann, aber wenn all diese Daten einmal da sind und die alle gesammelt sind, ob das dann nochmal weggeht. Also du hast vorhin gesagt, die Leute werden sensibel für Überwachung und fangen an zu verschlüsseln, zum Beispiel vor dem Krieg. Ja, oder in so Kriegssituationen. Wenn es vielleicht einen Umbruch des politischen Systems gäbe, ja, wo jetzt irgendwie ein autoritärer Herrscher kommt und sagt, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage.
Achso, du meinst jetzt wie in Großbritannien gerade.
Ja, genau. Und da muss man natürlich sagen, sorry Leute, too late. Ja, ihr habt die letzten 20 Jahre gequasselt und das ist alles auf Platte und es wird jetzt alles gegen euch verwendet. Das kann natürlich passieren und das ist dann so ein Szenario, wo die historische Betrachtung nicht mehr greift. Aber bisher, das ist ja doch relativ beruhigend, dass bisher alle diese Überwachungsregime irgendwie in sich zusammengeklappt sind und meistens auch ihren Zweck nicht erfüllt haben. Das
ist
ein
Vektor,
ne?
In deiner Betrachtung. Und der Vektor ist natürlich die technische Möglichkeit.
Ja.
Also, dass es jetzt Fußfesseln gibt, mit dem, wo du ein Bewegungsprofil festhalten willst, dass es die Ordnungswanze gibt, die eben normal, also, das kommt ja dazu. Also, es ist wir sind in einem Zeitalter, wo es möglich wird. Und die Möglichkeit hätten ja frühere Herrscher, egal welcher Natur, so nicht gehabt. Also einfach, die Technik ist jetzt da. Sowohl bei der Speicherung, bei der Prozessierung von Informationen, wie auch bei letztlich der Hardware. Also die ist vorhanden und die Vernetzung. Also das ist natürlich ein Vektor, den man dazu nehmen muss. Mhm. Denn Menschen können erst über etwas nachdenken, ob sie es vielleicht tun sollten oder als Gesellschaft wollen oder die gewählte Mehrheit will oder so, wenn es überhaupt geht. Und sozusagen.
Aber glaubst du denn, dass, also selbst wenn die technologischen Möglichkeiten besser werden, in Anführungsstrichen, also im Sinne von, es lässt sich noch besser und lückenloser überwachen und es wird auch mehr genutzt, kann man damit die Bevölkerung kontrollieren? Ja, also funktioniert das? Also kann man damit, wenn jetzt Millionen von Leuten wütend werden und auf die Straße gehen, nutzt es dann irgendeinem Geheimdienst, dass er das weiß? Das ist ja, das ist die Frage. Es ist jetzt eine fast marxistische Frage, ob nicht dass sozusagen die revolutionären Massen, ja, im Zweifelsfall immer obsiegen, ja?
Ja, well, die letzte Revolution ist natürlich ein bisschen her.
Ja.
Also, natürlich ist es die Gretchenfrage, die man sich wahrscheinlich stellen muss, ob letztlich, ob das eine Folge von, also ob das eine Repression hat, vielleicht auch eine nicht so bemerkbare Repressionsfolge hat, die dazu führt, dass es zu dieser Form von Aufständen gar nicht mehr kommt. Also klar, die Frage, die drängt sich natürlich förmlich auf. Ja, ich meine, du schreibst die Sci-Fi.
Ja, aber ne, also das ist sozusagen im Internetzeitalter keine Bevölkerungsaufstände mehr gibt, ist ja aber eigentlich schon widerlegt, oder? Also zumindest durch arabischen Frühling und so weiter.
Oh, ich wusste, dass du das sagst, aha, weil in Ägypten...
Ja gut, hat nicht geklappt, ne?
Im Ergebnis.
Im Ergebnis, stimmt, ja, aber...
Meinst du, hat mehr Leute sozusagen aufgrund ihres Kommunikationsverhaltens sozusagen in irgendwelchen Folterknästen gelandet sind als... Also die Frage muss man sich ja mal stellen, gerade wenn das jetzt 2 Jahre her ist.
Aber hat, also man von der, ist immer die Frage, von wo man guckt, ja? Also aus Sicht sozusagen der Aufständischen, also wenn wir jetzt bei Ägypten bleiben, Katastrophe, total schief gegangen. Aus Sicht von, sagen wir mal, Herrn Mubarak, hat es dem etwas, ich weiß nicht, wie genau er seine Bevölkerung abgehört und ausgespitzelt hat.
Vollständig, die ganze, das ist doch das Interessante daran. Die haben ja einen Großteil dieser Überwachungsinfrastruktur auch aufdecken können während dieser, ja, sozusagen, mhm, Tage, wo niemand so richtig die Kontrolle hatte. Ja, sehr interessant, natürlich. Also war eine komplette Überwachung, ja. Also von der
Aber es hat sozusagen, hat jetzt ihm als sozusagen Herrschendem, der das ja auch sozusagen installiert hat, um die Kontrolle zu behalten, aber jetzt auch nichts genützt, ne?
Nee, aber ich meine, komm, Mubarak war auch echt mal überfällig. Also ich meine,
ja, das ist jetzt gar keine Wertung, aber es geht nur darum, da sitzt irgendeiner in seinem Schloss oder in seiner Festung und ich überspitze es jetzt ein bisschen, ne, aber sitzt da vor seinen 1000 Monitoren und kann genau sehen, was die Leute sagen und sieht, alle wollen mich aufhängen eigentlich, ja?
Naja, aber so eine gewisse Größe an Welle, die sich gegen dich aufbäumt, wird das selbst für einen Polizei- und Militärstaat, muss man ja auch mal sehen, also das ist in Ägypten ja nochmal anders als in anderen Ländern, einfach weil das Militär sehr präsent ist, aber also eine gewisse Menge, denke ich, wirst du so schnell nicht wieder los, ja? Natürlich hast du heute auch Propagandamittel und also, aber ich meine, ich glaube nicht, dass das nicht mehr möglich ist zu revoltieren, aber nur ist ja Ägypten nicht der perfekte Überwachungsstaat mitnichten.
Ja, natürlich, klar. Also es könnte natürlich sein, wie du gesagt hast, dass die Schwelle, wo irgendwie Widerstand dann überhaupt noch möglich ist, dass die höher wird. Ja?
Naja, oder wir nehmen mal diese, heute wird ja viel auf Twitter und Facebook dann geschoben und so, dass das Bewusstsein klarer gewesen wäre, dass alles, was ich darüber sage, unmittelbar mich und meine Familie gefährdet. Also Bewusstsein dafür, dass, wenn ich mich darüber organisiere, hat es Folgen für mich und meine Lieben oder so. Also das ist ja auch noch die Frage der Verhaltensänderung, wenn das plötzlich ausgerollt ist und bekannt ist, was für Folgen hat. Also der Überwachungsstaat Ägypten war ja in seiner technischen Konstitution so der Bevölkerung nicht vollständig bekannt. Natürlich wusste man, boah, die haben ihre Ohren und Augen überall, aber das ist ja nicht so, ja, dass es im Detail bekannt war, wie stark die ihre eigene Telekommunikationsinfrastruktur abschnorcheln.
Die Amerikaner zum Beispiel überwachen ja bis heute auch noch die Briefpost, ne?
Die Deutschen auch, die europäischen Länder. Heute wird ja alle sozusagen, muss man ja mal auch mal sehen, das wird natürlich heute gescannt. Da ist ja, also ich meine.
Genau, also das, ich weiß das nur, das ist möglicherweise hier auch so, aber die, dass es bei den Amerikanern eben ein Programm gab, wo wirklich alle Adressaten und Absender aller Briefe gescannt worden sind, weil man da eben wieder Beziehungen draus
ist aber hier genauso, ja.
Metadaten
wieder, genau, ja.
Zu dem Punkt davor, ich finde ja noch ganz interessant, wenn man jetzt auch nochmal in die Geschichte schaut, wir hatten jetzt diesen Punkt betrachtet, eine Bevölkerung lehnt sich auf, stürmt das System und damit hat das System sich überholt. Mir fiel natürlich sofort ein 1990, Januar, Stasi-Zentrale Berlin. So, da geht man rein, macht das kaputt, so kaputt, dass man seit 25 Jahren da probiert, im Sinne der Aufarbeitung die Schnipsel wieder zusammenzukleben. Denn hast du mal ein Beispiel, Tom, genannt, als das Habsburger Reich sich auch überholt hatte mit seiner Überwachungsmaschine, als sie dann die Revolution von 1848 auch nicht verhindern konnten. Ob sie jetzt vorgesehen wurde durch Briefpostüberwachung, weiß ich jetzt nicht. Aber damit war das Habsburger, die Habsburger Monarchie auch weg. Aber was ist denn...
Zumindest kurz,
ja. Aber was ist denn, wenn diese Überwachungsmechanik gar nicht mehr im Inland ist? Was ist denn zum Beispiel, wenn das Kompromat, was gesammelt wurde, bei der NSA liegt, die alles überwacht, oder ein ausländischer Geheimdienst, und meinetwegen hat ein Inlandsdienst, der seine Bevölkerung unterdrückt, diese Daten auch, dann kann ich ja da zwar stürmen, aber das Kompromat haben die anderen immer noch, wenn sie wollen.
Ja, das ist ja, glaube ich, also das ist sozusagen wahrscheinlich mit der Stürmung dieser Stasi-Zentrale und wo man da, gab es diese Bilder, wie diese Akten dann da so runterflattern, das ist, glaube ich, ja wahrscheinlich das letzte Mal gewesen, dass man so einen Datenbestand zerstört hat.
Ach, aber ich bitte dich.
In dieser, ne?
Also als die unorganisierten DDR-Bürger die Normannenstraße gestürmt haben,
ja,
da waren auch ein paar Profis drunter, nämlich die Geheimdienste,
die haben mit
die Potenten der ganzen Welt, die da auch ihre
aber natürlich. Nein, aber was ich meine mit zerstört ist, wenn heute jemand eine Datensammlung anlegt, und ich glaube, es ist ganz egal, auch ob der Dienst im Land ist oder nicht im Land ist. Also wenn ich eine große Datensammlung habe und ich möchte die irgendwie für die Ewigkeit, sagen wir mal, sichern, ja, oder dass selbst wenn und möglicherweise, vermute ich jedenfalls mal, denken Geheimdienste auch in solchen Kategorien, wenn jemand 5 ICBMs auf mein Hauptquartier wirft und dann nur noch ein 400 Meter tiefer Krater übrig bleibt. Wir
sollten das übersetzen, seine Interkontinentalrakete.
Ja,
Interkontinentalrakete. Oh, gleich will ich das schön, ja.
Ja, also, ja, aber...
Da kommt der Sci-Fi-Autor durch.
Der kommt gar nicht der Sci-Fi-Autor durch. Du glaubst doch nicht, dass die... dass jedes Land, das Atombomben hat, hat natürlich auch eine Zielliste und natürlich
also außer die USA, die haben das nur zur Abschreckung.
Die Russen, ja, die Russen, die haben bestimmt da irgendwo stehen, so viele auf Langley, so viele auf so und so, ne, so viele auf Quantico und so weiter und natürlich wird sich da auch jemand drüber Gedanken machen, wie man solche Daten für die Ewigkeit schützt. Und das ist wahrscheinlich, wenn man weiß, wie es geht, nicht so schwierig, die noch irgendwo anders zu speichern. Okay, also das ist so ein
Inlandssystem. Das Inlandssystem ist ja, ich sag mal, wenn ich jetzt einen Inlandsgeheimdienst habe, so,
ja,
denn das Regime fällt, die Leute stürmen die dann irgendwie doch bekannte Geheimdienstzentrale, dann ist das System mit meinetwegen auch weg und die Daten vielleicht auch. Und heutzutage sind die Festplatten vielleicht auch. Ist es alles nicht so mit leichten Daten? Weil das könnte
in Berlin ein Problem sein. Der BND hat einen Wassergraben gebaut.
Haben die jetzt? Stimmt, haben jetzt
Wassergraben. Kann man den auch mit siedendem Öl füllen? Oder ist das klingt so mittelalterlich so?
Ja, ich finde das auch sehr mittelalterlich. Ich wollte nur, also es wird schwierig mit der Erstürmung später.
Aber es ist sicherlich, so ein Kompromat zu vernichten, wenn jemand das irgendwo sicher ablegen will.
Was ist denn, okay, das ist aber der Inlandsgeheimdienst. Was ist denn mit den Interessen des Auslands? an diesen Daten. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Facebook. Wenn sich jetzt ein, oder ein anderer Dienst, wenn sich eine Widerstandsbewegung in einem Land X organisiert.
Über Facebook.
Über Facebook.
Auf Felix.
Nein,
Che Guevara auf Facebook. Hä? Also da sind die Leute, die konsumieren wollen in erster Linie und sich unterhalten wollen. Ich bitte.
Warum schaltet man denn Facebook und Twitter ab?
Die Revolution wird von Facebook ausgehen?
Ja.
Sag doch auch mal was, Tom.
Die Masse kennt nichts anderes.
Ich glaube,
man nimmt das. So,
ich
hat aber
glaube, der Kollege wirft gerade nur ein Beispiel. Es geht ja nicht um Facebook, genau, es könnte genau auch irgendein anderes.
Richtig, ja. Darum geht es. Und jetzt in dem Beispiel Facebook ist die Technologie halt nicht inländisch. Das ist eine ausländische Technologie für alle Länder dieser Welt, außer das eine Land, aus dem die Technologie kommt. Und da liegen die Daten ja auch noch. Und da und es ist ja nun kein Geheimnis mehr, dass die Geheimdienste auch auf diese Daten, andere Geheimdienste auch auf diese Daten zugreifen. Nicht nur dieser eine inländische, der sein eines Volk unterdrücken möchte oder überwachen möchte. Das heißt, ich kann die gesammelten Daten ja auch gar nicht mehr in einer Revolution so einfach zerstören, an mich nehmen und damit das aus der Welt schaffen.
Ja, da möchte ich aber also die positiven Aspekte auch mal betonen. Wenn ich später zum Beispiel eine Wahrheitskommission nach meiner Revolution mache, da hilft mir doch dieser Kompromatkoffer wunderbar, die richtigen dahin zu setzen.
Da muss man nicht so lange Böttlerbehördenmäßig rummachen, ne? Das passt alles auf einen.
Aber dass man auf wen man im Zweifel an die Wand stellen muss, wenn es soweit kommt.
Ja. Das kann der Algorithmus errechnen wahrscheinlich. Aber nein, aber also im Ernst glaube ich, dass Daten, die da sind und erhoben sind, wieder verschwinden zu lassen, einfach inzwischen fast unmöglich ist. Und ich muss sagen, also das Drohnenland war vielleicht ein bisschen dystopisch, aber es geht natürlich immer noch viel schlimmer. Und ich finde, es gibt sozusagen für diesen massenhaften, sagen wir mal, Missbrauch oder auch das Sammeln von Daten, gibt es ja 3 Szenarien. Es gibt ein gutes, ein schlechtes und ein ganz schlechtes. Das ist jetzt auch wieder natürlich vereinfacht und überspitzt. So,
ich will ja nur das Gute hören eigentlich.
Das Gute ist, du hast einen noch halbwegs funktionierenden Rechtsstaat, in dem werden über Teile der Bevölkerung wahrscheinlich viel zu viele Daten gesammelt. Aber irgendwie gerät die Sache noch nicht völlig aus dem Rahmen, in dem Sinne, dass jetzt nachts Leute kommen und irgendwie die Leute mitnehmen.
Das ist das gute Szenario.
Das ist das gute Szenario. Das
ist ja schrecklich. Ja,
das,
hast du nie Star Trek geguckt?
Star Trek ist mir viel zu positivistisch.
Irgendein Sci-Fi, wo, ja, na und militaristisch, ja.
Ja, aber das Zweite.
Das ist mein Wasser.
Das ist dein Wasser.
I'm sorry.
Ja, ich werde dein Wasser nicht überwachen. Das zweite Szenario ist ein...
Ja, das ist auf jeden Fall schlimmer. Können wir nicht mal wirklich Gutes haben? Nee, das ist doch kein Gutes.
Also bei mir, für mich gibt es kein Gutes. Also ich bin da sehr pessimistisch.
Ich moderiere hier nur.
Ja, das andere finde ich ist, dass du natürlich, worüber wir auch schon gesprochen haben, wenn du in einem Staat lebst, der jetzt tendenziell eher totalitär ist, dann ist dir natürlich viel bewusster, dass es vielleicht, soweit es überhaupt Twitter, Facebook, was auch immer gibt, keine so gute Idee ist, bestimmte Sachen da zu posten. Aber ich finde, das schlimmste Szenario ist ja, dass du 25 Jahre hast, wo jeder meint, oder vielleicht auch 50, wo jeder meint, er darf sagen, was er will und hat Meinungsfreiheit. Und dann verwandelt sich ein demokratischer Rechtsstaat vielleicht irgendwann in einen totalitären. Und dann sind diese ganzen Daten immer noch da. Also Breaking Bad gibt's ja nicht nur für Menschen, das gibt's ja auch für Staaten. Also gerade in Deutschland, finde ich, muss einem das ja bewusst sein. Und so jemand würde ja nach so einer Art von Revolution wahrscheinlich sagen, diese ganzen Daten gucken wir uns jetzt nochmal an. Also das, was du im Spaß gesagt hast, nach der Revolution weiß man dann, wie man an die Wand stellen muss. Das kann man natürlich auch, wenn der Falsche die Revolution gewinnt, geht das natürlich auch genau in die andere Richtung. Ja. Und bei Daten, die sich irgendwie nicht mehr löschen lassen, ob man will oder nicht, ist es natürlich, also ist jetzt vielleicht das Extremszenario, aber irgendwie auch ein Problem, über das man irgendwie mal diskutieren muss.
Ja, können wir doch gerne machen. Was machen wir denn jetzt? Was heißt denn das jetzt für Verschlüsselung und Co., wenn wir
potenziell... Vielleicht sollten wir uns mal vielleicht trotzdem auch mal ein wirklich gutes Szenario auslegen.
Oh, na gut, dann jetzt den Gegenszenario.
Aber ich meine, sind doch letztlich 3 dystopische. Ist nur eins ein bisschen weniger schlimm.
Dann mach mal Mrs. Feelgood jetzt hier.
Wir müssen, jetzt haben wir doch... Ja. Mrs. Feelgood. Jetzt haben wir noch sozusagen, jetzt haben wir halt mal historisch, gerade auch so mit dem Beginn der Aufklärung angefangen. Dann müssen wir uns doch mal Gedanken machen über zivilisatorischen Fortschritt und wie der aussehen soll in einer technisierten Welt, in der potenziell jede Regung, und damit meine ich auch biologische Regelung, Regung des Menschen, nicht nur seine Kommunikation, sondern letztlich unser komplettes Verhalten aufgezeichnet wird. Wie das aussehen soll, das ist doch längst kein gutes Szenario.
Überhaupt nicht.
Nee. Und wenn du dir Sci-Fi anguckst, jetzt nicht die schlimmen Dystopien, sondern, also ich meine jetzt literarisch, ja, da gibt es natürlich dafür Konzepte. Nicht, dass ich immer glaube, dass es so kommt, wie kreative Autoren schreiben, sondern da muss man sich ja überlegen, wie man in einer technisierten Welt zivilisatorische Fortschritte von, wie die Aufklärung definitiv eins ist und wie wir nochmal einen Schub hatten nach dem Zweiten Weltkrieg mit der universellen Erklärung der Menschenrechte und der Europäischen Menschenrechtskonvention und so weiter, wie wir die in diese Welt holen können. Also der Punkt ist doch, wie diskutierst du, wenn das schon dein gutes Szenario ist, hast du ja schon verloren, ja?
Ja, das ist, mir ist bewusst, dass das wahnsinnig zynisch ist und auch wahnsinnig schrecklich, weil eigentlich, für mich ist das immer, ich denke mir immer, also diese ganzen Daten, die ich jetzt also willentlich oder unwillentlich generiere und die jetzt alle gespeichert werden, das ist ja auch ein bisschen, das wird ja sonst zu so einem Mühlstein, den ich hinter mir herziehe, ja.
Und der wird immer schwerer.
Und immer schwerer. Und nicht nur in so einem, nicht nur jetzt in so einem Sinne, da könnte der Geheimdienst was über mich wissen, sondern einfach auch in dem Sinne, ist sozusagen so ein Kompromat, ist schon das richtige Wort, ja. Also das ist eine Festplatte voller Vorhaltungen. Auch aller meiner Fehler, die ich gemacht habe, aller dummen Sachen, die ich gesagt habe. Und ich stelle mir manchmal vor, ich würde, als ich zu meiner Mama gesagt hat, ich werde jetzt Schriftsteller, war die natürlich begeistert, ne? Kann man sich vorstellen, ne? Also ich glaube, nach einem Jahr hat sie gefragt, wann suchst du dir denn wieder einen Job? In Zukunft würde man vielleicht sagen können, also aufgrund aller Daten, die wir über dich haben, wird dieses Unterfangen mit 95%iger Wahrscheinlichkeit scheitern. Und wie schrecklich wäre das, ja?
Aber also, und vor allen Dingen, bevor du dir überhaupt vornimmst, war schon der Gedankenprozess
ja analysiert. Das tötet ja total den freien Willen, ne? Und alle würden der Jobberater würde dir dazu was sagen oder dein Lehrer würde sagen, du, also Konstanze, also mit deinen Mathematikkenntnissen, also Informatik, das kannst du dir von der Backe putzen. Also, dass du dich die Prüfung fällst, die Wahrscheinlichkeit ist wahnsinnig hoch und so. Und das ist ja...
Das ist vielleicht auch nicht die effiziente Nutzung meiner intellektuellen Fähigkeiten. Man muss ja auch unter dem Effizienzgedanken, der
ja ja, natürlich, ja, genau. Der Algorithmus hat für sie eine passende Tätigkeit ausgewählt. Und das ist wahrscheinlich auch unrealistisch, aber mein einer Impuls ist irgendwie immer, das müsste alles irgendwann wieder gelöscht werden. Der andere ist natürlich einfach... Ist nicht zu sammeln und ist vor allem auch nicht, was heißt, gegen einen zu verwenden. Also die Idee eben aus dem, vor allem aus dem Strafrecht, aber auch im Zivilrecht, also der Verjährung, ja.
Auch vergessen.
Ja, also auch der, sowohl die, genau, dieses Vergessens, also auch, daran erinnere ich mich auch immer noch aus meiner journalistischen Zeit, wenn jemand vor 15 Jahren eine Bank ausgeraubt hat und er ist dafür in den Knast gegangen und er ist jetzt wieder raus, darfst du dem das publizistisch nicht dauernd vorhalten, weil das Thema ist durch. Ja?
Und es stand auch noch nicht in der Wikipedia und klebt an dir, solange du...
Genau, und vielleicht kann man es noch googeln, vielleicht auch nur in manchen Ländern, aber eigentlich, also nach unserem bisherigen Rechtsverständnis, muss es vergessen werden. Ja? Das sind ja auch, glaube ich, zwei verschiedene Ebenen, dass man auf der einen Seite, das ist dann mein Defätismus zu sagen, ja, aber es interessiert natürlich die NSA, auf Deutsch gesagt, einen Scheiß, ja, aber die andere, das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem Regeln dafür einführen sollte und darüber diskutieren muss. Kommt auf deine
Zukunft
an, ob
sie einen Scheiß interessiert, nicht wahr?
Ja, das ist natürlich das andere, ja.
Und das kann zur Erbsünde werden, natürlich.
Das natürlich auch, ne? Nein, ich meine, die Geheimdienste würden wahrscheinlich, würde wahrscheinlich erstmal so eine Regelung, Vergessensregelung, Löschregelung vielleicht nicht interessieren oder die würde sagen, wir machen es trotzdem, aber nur weil die ein sozusagen so menschenfeindliches Datensammelverständnis haben, heißt das ja nicht, dass wir dem gesellschaftlich folgen müssen. Also das ist ja, glaube ich, auch das, was dich jetzt so an der Dystopie so aufgeregt hat. Aber
ich war noch nicht empört. Wenn ich mich empöre, schlimmer.
Dann muss das Mikro weiter weg, ja.
Ich gucke mal auf den Pegel hier, war alles noch in Ordnung, ja, ist noch im Rahmen, geht noch anders.
Nee, also ich glaube, es liegt auch daran, dass ich der Überzeugung bin, wir müssen Gegenentwürfe benennen. Wir müssen, also wie in allen Zeiten, wo man angefangen hat, über die generellen Werte und so weiter zu streiten, wir müssen sie benennen. Ja, wird sowieso wieder bloß Mittelweg, also ich weiß schon, wie Zivilisation so halbwegs geht, wir dürfen nur nicht rückwärts. Ja, und Dinge, die sich irgendwie andere vor uns erkämpft haben, also auch nach der Aufklärung noch natürlich, die sind aus meiner Sicht nicht einfach ohne Kampf aufzugeben, ja. Nur weil die einen sich daran dumm und dusselig verdienen und die anderen ihren Kontrollfetisch immer stärker ausleben. Und diese ganzen Systeme, das lernen wir ja auch im NSA-Ausschuss ganz toll. Also ich so diesen self-sustaining Charakter mittlerweile längst haben, ja. Und das auch einfach auch. Also ich glaube, wir müssen diese konkreten Entwürfe machen, schon um dem einfach dem Narrativ, wie das einfach ist derzeit und wie es sich auch erstmal innerhalb von 2-3 Jahren nicht ändern würde, erleben wir ja gerade alles, um das zu haben. Ohne Vision können wir einpacken.
Eindosen, ja.
Na klar. Insofern, ja, hier, du bist hier der Schriftsteller, du musst mal, schreib doch mal eine ordentliche Utopie. Ja, warten.
Eine Utopie.
Mhm. Ja, es ist, glaube ich, verdammt viel schwerer, als eine Dystopie zu schreiben.
Das Problem ist natürlich auch einfach eines des Spannungsbogens, musst du auch ganz einfach sagen. Also das ist wirklich immer das Problem, dass natürlich Szenarien, die düster oder katastrophal sind, meistens größere Spannungselemente und eine größere Dramatik haben.
Natürlich, auch sehr viele Leser, die sind natürlich schöner.
Ich stelle mir gerade das Buch vor mit den ganzen glücklichen, aufgeklärten Menschen, die niemand abhört.
Du musst dahin kommen, das muss das Ende des Buches sein.
Mit Happy End, ich hasse Happy End.
Er kann ja am Ende wegen Karten auch zusammenfallen. Und
ja, okay, dann wären wir uns einig.
Naja, die Klasse der Schriftsteller hat auch dafür in der Vergangenheit ganz gut beigetragen, ja. Ohne Literatur gäbe es auch keine Aufklärung. Also bitte, das ist schon auch eine Aufgabe.
Ja, aber es ist natürlich trotzdem so, dass die, es gibt ja, sind ja doch, glaube ich, immer noch relativ überschaubare Teile der Bevölkerung, die sich über Massenüberwachung erstens aufregen. Und die zweitens etwas dagegen sogar vielleicht tun möchten oder sich selber schützen wollen. Aber wenn du dir das literarisch anguckst, ist doch, glaube ich, bei dem Thema immer noch, auch wenn die Hälfte der Leute es zitiert, ohne es hier gelesen zu haben, immer noch 1984 natürlich das wirkungsmächtigste Buch. Und also dagegen ist Drohnenland ja ein leichter Ferienroman, sag ich jetzt mal. Fast.
Möglichkeiten so trist, dargestellt, ne? An die Orwell natürlich nicht gedacht hat. Oder nicht denken konnte. Insofern, genau. Das würde ich jetzt gar nicht mal so sagen.
Nee, das nicht, aber es ist natürlich noch, der hat natürlich viel mehr einfach mit dem Totalitarismus der 30er,
ja,
40er Jahre gearbeitet.
Klar. Also irgendwie, weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht werden wir ja in 100 Jahren die Leser also wird Drohnenland in den Kanon aufgenommen. Ja.
Das ist, glaube ich, wie lange das dauert, bis so ein Buch überholt wird, da verschätzt man sich auch. Es geht jetzt, also vieles geht, finde ich, jetzt viel schneller, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt.
Das ist eine Technologie tatsächlich, ja.
Ja, das ist
natürlich schwieriger, wenn man diese positive Idee haben will.
Ja, klar, also das Zeitfenster wird nicht größer, aber ich bin ja trotzdem, also das habe ich auch in dem Drohnenland zumindest versucht. Also ich glaube ja, also die Technologie kann uns zwar in Bedrängnis bringen, aber ich glaube auch, dass die Technologie uns gleichzeitig wieder retten kann. Also die Möglichkeiten
sind wir schon wieder zwei.
Stehen prinzipiell allen offen und natürlich kann man riesige Datensammlungen von semi-intelligenten Computern durchforsten lassen, um Leute zu belangen oder irgendwas, um über sie rauszufinden oder ihr Verhalten vorherzusagen. Aber natürlich könnte man so eine schlaue Maschine auch sicherlich verwenden, um zu sagen, bestimmte Sachen, die müssen gelöscht werden oder die müssen weg. Das wäre ja auch möglich. Ja? Also vielleicht hat auch in 20 Jahren jeder irgendeine Form von Siri, die ihm nicht nur Blumen beim Muttertag bestellt, sondern mach bitte alle Spuren des gestrigen Abends, mach die weg. Ja? Das Bild, wo ich halbnackt in die Erdbeerbowle hechte, bitte sorg dafür, dass es nirgendwo zu sehen ist.
Die Technik, die du ansprichst, das ist ja ein Mittel, um in der Vergangenheit, die Technik war nötig, um die Überwachung systematisch zu machen. Heute haben wir die Technik, und am Anfang hatten wir ja diesen Verdacht, den wir ausgeräumt haben, dass erst jetzt mit der Technik die Überwachung so möglich war. Nein, das gab es vorher auch schon. In der Zukunft begleitet uns diese Technik weiter, ist aber auch nicht der einzige Grund, diese Form der Speicherung zu verhindern oder zu fördern. Es ist ja immer auch der gesellschaftliche Narrativ, den du angesprochen hast. Also wie formen wir als Gesellschaft das Bild, Technik so zu nutzen? Also wie kriegt man Programmierer, Technologieanbieter zum Beispiel dazu, ein Siri, du hast jetzt das angesprochen, oder irgendeine Art intelligenten Assistenten auf einem mobilen Device oder ähnlich, so zu agieren, dass das ein gewünschtes Verhalten ist, weil das ist ein Feature ist, was Menschen möchten. Na, wie kriegen wir auch mit den Erkenntnissen aus dem NSA-Untersuchungsausschuss und anderen vielleicht auch gesellschaftlichen Ereignissen, die wir noch vielleicht noch nicht hatten, noch nicht genug Aha-Momente. Wie kriegen wir diesen Narrativ dahin? Wie schaffen wir es, diese Grundrechte oder die Errungenschaften, demokratischen und gesellschaftlichen Errungenschaften, die es zu verteidigen gilt, die du angesprochen hast, Constanze, wie aus der Vergangenheit, wie schaffen wir es, nicht nur die zu erhalten, sondern auch neue zu schaffen? Das war jetzt eine ganze Menge, aber es kann ja nicht nur der Abschlussbericht eines NSA-Untersuchungsausschusses sein, sondern es muss vielleicht noch viel, viel mehr sein, dass eine Gesellschaft nicht nur in kleinen, überblickbaren Kreisen sich für Verschlüsselung interessiert oder gegen Massendatenspeicherung, sondern dass man als Gesellschafter weiterkommt. Welche Utopien könnten wir denn jetzt noch zeichnen, die solch eine Entwicklung fördern? Jetzt echt, also extra nicht die Dystopie.
Ja, naja, wir müssen natürlich gewisse Systemfragen stellen. Also das ist ja, Technik wird ja sozusagen nicht gebaut und die Funktionalität von Technik wird ja nicht gebaut, weil die Kunden sie fordern, sondern Bedarf wird natürlich geschaffen, Geschäftsmodell muss her, ja. Also insofern muss man natürlich so ein bisschen da müsste man ran über, was sind eigentlich die Bedürfnisse. Und es gibt ja tatsächlich auch Geschäftsmodelle, die bestimmte Bedürfnisse etwa nach Privatsphäre, insbesondere also unter Betuchten und so weiter, also die das Geschäftsmodell sehen, ja. Das andere ist, dieses Abschieben auf, da muss sich der Einzelne drum kümmern, könnte man natürlich auch drehen und sagen, naja, möglicherweise wird mal eine normale Dienstleistung, die einfach bei bestimmten Sachen, die ich kaufe, klicke oder mir runterlade, einfach dabei ist. Die Frage wird sein, ob der Zwang irgendwie in die Richtung geht, dass ich mich mit Technik auseinandersetzen muss, um gewisse Privatsphäre-Features zu haben oder ob ich es nicht muss. Also sozusagen, ob es Teil der Dienstleistung sein wird oder nicht. Und ob es eine soziale sozusagen Diskriminierung gibt, also ob es mich Geld kosten wird. Und alle, die es nicht können, müssen irgendwie mit ihren Daten als Zweitwährung zahlen, weil sie nicht Geld haben, sich privatsphärefreundlichere Technologien zu leisten für ihre Arbeit, für ihre Kommunikation, für ihre Transaktionen, für ihre Gesundheit, was auch immer. Also da stellen sich eine Menge Fragen, die unmittelbar mit unserem System zu tun haben, in dem wir leben, in Motivationen, wie so Technik gebaut wird. Also so, well, die Kapitalismusfrage, klar, also in gewisser Weise, was sind die Antriebe?
Also ich glaube aber auch, dass es auf der, also ich kann mir auch vorstellen, dass es also zwei Treiber auf der sozusagen Individualebene gibt. Der eine ist, dass also je länger Daten über einen erhalten bleiben, ist also ein, glaube ich, menschlicher Treiber kann einfach auch Eitelkeit sein. Ja, also das ist dann im Sinne von Reputation Management, dass du einfach willst, dass bestimmte Sachen über dich verschwinden. Und das andere, was ich mir auch vorstellen kann, und das ist vielleicht auch deshalb in vielen Produkten irgendwie drin sein wird, also so eine Haltbarkeitsdauer für die Daten und so, dass das einfach ein Sicherheitsfeature ist, ja. Also heute die wesentlichen, also wenn mir jemand jetzt was Schlimmes antun will, ja, in digitaler Form irgendwie an mich ran will, dann sind das wahrscheinlich jetzt mal abgesehen von irgendwie peinlichen Party- oder Nacktfotos, wären es von einem, kann meine Kreditkartendaten klauen, was ja auch gemacht wird, oder in den USA wird immer gerne die Sozialversicherungsnummer geklaut, weil man damit vieles machen kann.
Aber teurer als die Kreditkartendaten und die Social Security Numbers ist mittlerweile das Facebook-Profil. Also verkauft wurde teurer.
Genau, und natürlich wird es in Zukunft so sein, dass noch viel mehr Daten über mich verfügbar sind und es werden bestimmt auch, und seien es nur gewöhnliche Kriminelle, sage ich mal, sich wahnsinnig viele originelle Sachen einfallen lassen, was man mit diesen ganzen Informationen über mich machen kann. Und möglicherweise wird es einfach ein Sicherheitsfeature sein, dass man einfach dafür sorgen muss, diese Datenmenge relativ gering zu halten, weil einem sonst was auch immer unter dem Hintern weggeklaut wird. Ja, also wenn jemand genau wüsste, zum Beispiel, wann ich wohin gehe, würde es viel einfacher sein, in meine Wohnung einzubrechen, etc., 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 würde wahrscheinlich auch relativ schnell rausfinden, habe ich Kinder, habe ich keine, all solche Sachen. Und möglicherweise wird es einfach ein Sicherheitsfeature sein. Was natürlich immer wahrscheinlich vorher, und so sind Menschen ja auch, passieren muss, es muss vorher noch was Unangenehmes passieren. Also es wird
noch unangenehmer, meinst du, als die 3 Jahre Snowden?
Ich befürchte, dass Menschen sehr stark funktionieren über Individualereignisse und auch über Einzelschicksale. Also wenn du jetzt mehrere Geschichten hättest über Leute.
Datenopfer.
Ja, genau, natürlich. Und sei jetzt erstmal völlig egal, ob das im Sinne ist, russische Hacker haben diesen Menschen dieses und dieses angetan, weil sie alle seine Daten hatten, oder wir in die Fänge der Ermittlungsbehörden geriet, was auch immer. Wenn du diese Geschichte hast, ich glaube, das macht viel mehr Leute irgendwie, wird viel mehr Leute berühren als ein Untersuchungsausschuss. Also weil,
nee,
also,
aber wir haben will, die ja, aber die berühren die Leute nicht. Also ich meine, X-Drohnen, ja, wer wegen seiner Mobilfunkdaten und vielleicht noch einigen Flugzeugbesteigungspattern eine Hellfire auf den Kopf kriegt, da passiert empathisch gar nichts bei der Bevölkerung, verstehst du? Also es gibt ja solche Datenopfer, und zwar im Sinne von Leben und Tod.
Ja, ja. Aber das Problem ist halt, das ist auch wieder das Problem bei zum Beispiel Drohne versus Handy ist ein ganz interessantes Beispiel, weil Menschen, glaube ich, also das ist so einfach, wie das Affengehirn funktioniert, wenn du das Handy von Leuten abhörst und du hast alle ihre Bewegungsprofile, lalalala. Das ist für die meisten nicht vorstellbar und das sehen sie nicht. Ja? Während, wo ich, glaube ich, letztes Jahr mit dem ZDF einen Dreh in den Isarauen hatte und die hatten eine Drohne dabei. Und da lagen halt so ein paar Nackerte am Isarstrand und da kam einer nach dem anderen an, hat gefragt, wird hier gefilmt und was ist hier los?
Man muss
das
übersetzen.
Nackerte
bedeutet nackte Menschen.
Ja, das ist ein atavistischer Reiz. Ich werde verfolgt von einem Raubvogel, einem Raubtier. Ich kann das sehen, das Ding ist hinter mir her. Da ticken die Leute sofort aus. Während das andere ist so schwer vorstellbar, dass es sofort, vielleicht denken sie einmal drüber nach, aber dann weg.
Ja, aber wird die Technik eher verschwinden aus einem Sichtfeld oder noch sichtbarer werden?
Das ist eine gute Frage, aber also mir geht es jetzt darum, wenn man die Leute packen will, um zu sagen, ihr müsst euch mit dem Thema beschäftigen, dann wird es auf dieser Individualebene funktionieren und auch, also es gibt auch Leute, die zum Beispiel sagen, wenn die Drohne massenhaft rumfliegt, ich halte das Argument für falsch, aber nur um es zu referieren, das wäre ein Privacy Catalyst, also ein Katalysator für eine Diskussion über Privatsphäre, genau wie Ende des 19. Jahrhunderts die ersten tragbaren Kameras, mit denen man Leuten das erste Mal, ohne sie zu fragen, ihr Foto sozusagen wegnehmen konnte. Also abschießen, wie das so unter Paparazzi heißt. Ja? Früher musste man 10 Minuten Belichtung oder irgendwas oder 10 Sekunden und musste erstmal mit Silbernitrat und so weiter. Und das war da nicht mehr. Und das war ein wahnsinniger Schock. Und das hat zum Beispiel in den USA zu den ersten Privacy Laws geführt. Weil plötzlich alle, wenn sie besoffen aus der Radio Music Hall kamen, fotografiert wurden, irgendwelche Society-Leute. Und da ist die Argumentation, vielleicht solche sichtbaren Sachen, vielleicht machen die Leute irgendwie eher, machen den Leuten eher Sorgen und führen zu irgendwas. Aber ich glaube, also wenn man die Leute packen will, ist es einfach schwierig.
Aber bei den Drohnen glaubst du dann nicht dran, sagst du da eben, oder?
Nee, also ich glaube ja, dass bei den Drohnen, jetzt hypothetisch, wenn es so wäre, dass also, sagen wir mal, alle 2 Minuten einer an einem vorbeifliegt, weil die einfach überall rumfliegen oder vielleicht auch
oder
fahren.
Oder Menschen folgen oder so. Also
ja. Also das, ich glaube, dass man sich daran gewöhnt.
Wie
ja?
An Handyfotografie.
Ja, also das als das erste Mal an jemandem 1910 oder so irgendwo in Sindelfingen ein Auto vorbeigefahren ist, hat er sich auch tierisch erschreckt. Aber beim zweiten Mal schon nicht mehr so. Und ich glaube, auch das ist natürlich wieder, so funktioniert das Affengehirn. Das war 5-mal keine Bedrohung, also wird es nie eine Bedrohung sein. Fertig, aus, abspeichern, wieder irgendwas anderes machen. Mhm. Ne? Also,
was ist dann mit deinem, sozusagen, deinem Gehirn faul, dass du die wahrnimmst?
Was mit meinem Gehirn?
Faul, ja, aber das
ja, faul, natürlich ist es faul. Als ja, also, das ist
warum
aber doch, das
nimmst
ist.
Du die wahr und sagst aber im Schnitt, also der Großteil der Bevölkerung sozusagen nimmt es nicht wahr, sondern, also warum?
Ja, das sind ja nur die 2 Argumentationen. Die eine ist, es ist was anderes als so eine Internetüberwachung, weil man es sehen kann und es wird die Leute aufregen. Die andere Argumentation ist, es wird die Leute nicht aufregen, weil sie sich schnell dran gewöhnen. Also das ist so eine, wieder so ein Problem der Zukunftsprognose. Es klingt
ja,
beides nicht unplausibel.
Du gewöhnst dich auch mal ja nicht dran. Warum gewöhnst du dich nicht dran?
Wieso gewöhne ich mich nicht dran?
Achso, oh, und weil es eine Annahme.
Nö. Also ich.
Na, weil du vorhin sagtest, du bist weil irgendwann wie extremer Paranoiker.
Ja, also ich bin, glaube ich, ein ganz unruhiger Typ, aber das mit den Drohnen ist jetzt erstmal.
Einfach nur daran, dass du dich damit intensiv beschäftigst.
Ja, das kann natürlich auch sein, ja.
Also ich meine, und wäre dann nicht die Antwort, dass man, also dass sozusagen eine Informiertheit die Voraussetzung wäre für eine Veränderung?
Genau, aber eine Informiertheit setzt natürlich immer Interesse und ein gewisses Maß an Eigeninitiative voraus.
Du bist über manche Dinge informiert, die vielleicht überhaupt nicht dein Interesse treffen. Weil, komm.
Ja, also dann ist es, ja gut, dann ist es, ist dann so ein Interesse im Sinne von Selbsterhaltungstrieb. Oder muss ich wissen,
nein,
ansonsten.
Du bist über Sachen informiert, die dich überhaupt nicht interessieren.
Ich versuche es zu vermeiden.
Ach komm.
Also es gewinnt mir nicht immer, aber.
Gewisse Form von Nachrichten.
Ja, aber wenn du mir jetzt irgendwelche Leute aus der Gala zum Beispiel sagst, ich weiß alles nicht, wer die sind. Also sowas blendet, ja, also das blendet, kann man ja ausblenden, oder?
Well, na gut, okay, ja, du kannst natürlich Sachen ausblenden, aber du kannst zum Beispiel nicht ausblenden, dass es jetzt gerade eine Fußball-EM gab, auch wenn es dich überhaupt nicht interessiert oder so. Also gibt dir Sachen, die kriegst du mit, weil ja. Bestimmte Mechanismen so funktionieren, dass du informiert wirst. Und das ist ja ein gewisser Snowden-Effekt, wenn man da nicht dran vorbeikam. Also
genau, das also.
Aber die meisten kamen ja dran vorbei. Das ist ja das Ding.
Ja, aber
also,
die Tatsache,
wir sind ja alle informiert.
Ja, aber an Merkel-Phone kam so gut wie keiner vorbei.
Ja, aber was macht's mit mir? Nichts. Also mit mir vielleicht, aber was hat's mit den
Deutschen gemacht? Aber das heißt, da kam keiner dran vorbei. Also überschätzt du natürlich ganz stark die Nachrichtenkenntnis, glaube ich, der deutschen Bevölkerung. Also wenn du, ich wette, dass wenn du eine Umfrage machen würdest und sagen würdest, was halten sie vom Merkel-Phone? Und dann würden 80% sagen, hat sie ein neues Handy?
Na ja, aber wenn du so die Frage stellst, ob es richtig ist, dass Merkel sozusagen von den Asset-Handy überwacht wird, würden viele wissen, worauf es sich bezieht. Also ich meine jetzt nicht den Begriff Merkel fundet, weil jetzt...
Ja gut, grad, nee, aber...
Also ich glaube schon, dass es einen sehr großen
Anteil... Das meinst du, den Sachverhalt?
Ja.
Ja, aha.
Meinst du nicht?
Nee.
Nee.
Also, das ist wieder sehr pessimistisch, aber...
Ja, sehr.
Ja, aber
das macht mich jetzt depressiv.
Ich glaube, eine interessante Frage ist ja auch, muss man vielleicht auch unterscheiden... Es gibt jetzt Leute, die haben, also wo wir uns wahrscheinlich alle einig sind, alle haben das mit dem Snowden, fast alle haben es wahrgenommen und sind sich bewusst, dass es eine umfängliche Überwachung und so weiter und so weiter.
Das glaube ich.
Und jetzt gibt es Menschen, die da vielleicht intensiv drüber nachdenken, andere weniger intensiv, aber irgendwie haben es schon alle abgespeichert. Und die Frage ist, ob das zu Verhaltensänderungen auch führt. Also jetzt vielleicht gar nicht bewussten, aber unbewussten. Also ich glaube ja schon, dass so eine Überwachung immer auch eine persönliche oder auch gesellschaftliche, sagen wir mal, Deformation oder Veränderung irgendwie auslöst.
Yeah. Ne? Mich erinnert es an dein Beispiel von vorhin, 1600, als es, wie du erklärt hast, anscheinend normal war für die Bevölkerung, dass der König, der Gottgesandte, das natürlich liest er alles mit. Ja, diese gleiche.
Der darf das zumindest.
Der also darf das. Ist,
ja. Ja, natürlich. Ja, ja.
Ja, genau. So dieses Empfinden. Ich sehe eher das bei den Leuten. Also die sich für das Thema jetzt nicht so wahnsinnig interessiert haben, haben jetzt von Snowden gehört, okay. Und wie ist die Reaktion? Ja, na gut, also gut, die hören dann alles mit, war ja irgendwie eh klar. Was soll ich denn da schon machen?
Genau, das ist natürlich auch wieder der klassische anständige Bürger, der nichts zu befürchten hat. Der kommt dann ja immer. Ne? Ich mache ja nichts Schlimmes.
Es sind aber, die anderen, die.
Genau, muss man sagen, ob du was Schlimmes machst, das weißt du gar nicht.
Aber du hast es vorhin selber referiert quasi.
Was?
Du hast selber den Gefährderbegriff eingeführt und hast später wie selbstverständlich den Begriff Islamist benutzt.
Ja.
Als sei das eine Einheit. Ich kann das
ja,
weil,
ja, ja,
weil
das
jeder perpetuiert
ist. Das stimmt, das ist einem so eingedrillt, natürlich.
Das
sind
die anderen, die also.
Das ist einem so eingedrillt, aber das ist so ein ganzes Paradigma inzwischen, das auch sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Das stimmt. Nein, aber ich weiß gar nicht, ob es Kommunikationswissenschaftler, Psychologen oder Soziologen gibt.
Also ich weiß, dass es welche gibt, wir haben mehrere davon.
Die sozusagen untersuchen, ob es eine Auswirkung des Snowden-Skandals auf, weiß ich nicht, Kommunikationsmuster, Kommunikationsverhalten.
Na, das ist ja teilweise messbar. Also, na, zum Beispiel, welche Dienste benutzen Leute? Es gibt in Deutschland zum Beispiel eine andere Verteilung von Messenger-Diensten, die nutzen. Das kann man ja messen. Man kann zum Beispiel sehen, wie viel mehr PGP-Keys entstanden sind in der Folge und wann sich die Leute, also, es gibt ja gewisse Messdaten zu der Benutzung.
Jetzt, natürlich, das ist jetzt eher so, also quantitativ, mich würde zum Beispiel auch zum Beispiel der psychologische Mechanismus, keine Ahnung davon, aber also interessieren, ob jetzt wie sich Leute, das wäre natürlich noch viel interessanter in so Gesellschaften, wo die Überwachung entweder noch umfänglicher ist oder als noch erdrückender wahrgenommen wird. Also DDR ist natürlich so ein Beispiel, wo das jedem eigentlich wirklich immer klar war, dass in der Kneipe jemand noch sitzt und so weiter. Und
also vollkommen anders als hier.
Ja.
Das sollte man vielleicht mal feststellen.
Ja, ja, na eben. Ja, ja, das auf jeden Fall, ja. Aber und ob das eine Auswirkung hat. Also wahrscheinlich nur unbewusst dann, ne? Aber
ich beobachte eine gewisse Kultur seit einer Zeit, immer diese Facebook-Entschuldigen nenne ich das immer, ja. Also, aber das ist ja jetzt so weniger Snowden-Folge, sondern einfach eine Folge der einfach sehr langfristigen Berichterstattung über das Geschäftsmodell und so weiter und auch die Änderungen der Use-Policy. Also, es gibt so eine gewisse Entschuldigung. Man weiß, dass es eigentlich ein blödes Geschäftsmodell ist, eigentlich will man es nicht, aber muss man halt, da sind ja die anderen. Also, das beobachte ich so in den letzten 2 Jahren häufig, dieses, ich bin noch bei Facebook, aber ich brauch's ja. Also diese, das ist so ein bisschen, aber bei Snowden direkt sehe ich es eigentlich nur im wirtschaftlichen Umfeld. Ich könnte, mal abgesehen, also klar, es gibt Communities, wo ich das sehr stark beobachte, aber jetzt mal so im Großen würde ich sagen, dass es sich eher auf das Verhalten von Wirtschaftsentitäten auswirkt, weil die ja natürlich nicht auf den Kopf gefallen sind und wissen, dass es hier um Wirtschaftsspionage geht und so.
Ja, ja.
Also, aber ich sehe jetzt weniger, also so zu meiner Meinung, ich bin natürlich jetzt kein Forscher, der auf sowas zurückgreifen kann, aber es gibt natürlich mittlerweile diese Studien zu den Fragen, wie man sich anpasst unter gefühlter oder zumindest halbwegs bewusster Repression, Kontrolle, Überwachung, das gibt es natürlich mittlerweile.
Weil das ist ja schon, weil wir auch vorhin über den Foucault geredet haben, ne? Das ist ja so dieses.
Wir sollten nicht, was wir vor dem Podcast besprochen haben, weil wir hatten, das war nicht im Podcast, das war davor.
Ah, verdammt. Ja.
Genau, wir sind also von einer Büchergalerie umgeben und da steht unter anderem der Foucault.
Und der Golem, wenn ich das nochmal sagen darf.
Der Golem, ja. ja, genau, ich finde, der Golem ist immer ein schönes literarisches Beispiel für die KI. Aber der bei dem Foucault, wo es ja um dieses Gefängnis geht, wo das also für diejenigen, die es nicht kennen, praktisch zylindrisch ist und die Zellen sind außen an den Wänden rum und vorne sind die offen und in der Mitte dieses Zylinders ist quasi ein Wachturm und da sitzt jemand und er kann immer in alle Zellen reingucken.
Also während das nicht bilateral ist, also ne?
Genau.
Es gibt einen Namen dafür, man nennt das Panoptikum.
Panoptikum, genau. Und das fällt einem dann natürlich bei diesen heutigen Geschichten oder bei den zukünftigen Geschichten natürlich auch eigentlich immer wieder ein, ne? Das, also mir zumindest. Und
also eine Gewissensverhaltensänderung in dem Bewusstsein, dass mir jemand sozusagen über die Schulter blickt oder zumindest potenziell, die ist durchaus nachweisbar. Eine ganze Menge Studien zu Schilling-Effekten und so gibt's ja. Aber ich glaube, das ist nicht, was du vorhin meintest mit hattet jemand beforscht, psychologisch oder so. Das ist noch nicht, was du hinaus wolltest, oder?
Nee, aber das, also ich vermute auch, dass es irre schwer auf einer quantitativen Ebene irre schwer zu messen ist. Ne? Wenn du jetzt nicht über Dienste gehst, sondern wenn du wissen willst, ob sich Leute zum Beispiel semantisch anders, wie sie sich anders äußern, wie sie sich in ihrem Umfeld verhalten, wie sie in verschiedenen Zirkeln selektiv kommunizieren und so weiter.
Also es gibt ja andere Mechanismen, nenn mal jetzt welche, die mir jetzt erst einfallen, so Stranger Danger, generell, also was man so Helikopter hätte, also es gibt ja andere Mechanismen in der Gesellschaft, die müsste man ja irgendwie abziehen können, die aber auch in so eine Richtung zeigen, also das ist ja glaube ich schwer zu messen, also ein bestimmter Vektor ist jetzt…
Variablen konstant halten.
Exakt. Ja, schwierig. Also insofern, ich glaube, das ist ja sehr schwer… Wäre schwer zu machen. Bestimmt werden mal die Historiker später und ganz später die Archäologen.
Die Archäologen, genau, ja. Werden die Ruinen der Überwachungsgesellschaft durchforsten.
Mist, die werden gar nichts finden. Wir haben gar keine Strategien zur Langzeitarchivierung.
Ja, wobei man ja sagen muss, selbst die, also wenn man, wenn man jetzt in Archive geht, nach Wien, da kann man sich immer noch Interzepte aus den Ziffernkabinetten angucken. Also auch da, also selbst bei der seitdem verschiedene Umstürze, Revolutionen, Kriege und so weiter, selbst da sind Teile dieses Kompromats immer noch da.
Ja, das, aber sind natürlich exponierte Stücke, also die Welt läuft.
Ja, genau, haben. Vom Papst irgendein Brief oder sowas, ne?
Also,
aber.
Die NSA hat auch dieses fette Kryptografie-Museum, also ich glaube, das aufzuheben, insbesondere dann, wenn es erfolgreich war oder irgendwas politisch geändert hat, ist, glaube ich, das machen die halt.
Ja, klar.
Finde ich auch ganz schön, also.
Ich denke, mit Blick auf die Uhr und auch Blick auf das Thema. Man könnte jetzt hier noch Stunden reden, ja, wenn wir die Zeit nur hätten.
Von Felix Plan, oder?
Nee, ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir haben uns wirklich aus der Vergangenheit in die Zukunft gearbeitet.
Wir haben ein ganzes Jahrhundert vergessen.
Und welches haben wir vergessen?
Ne, den Ersten und Zweiten Weltkrieg.
Ja,
dann können wir jetzt nicht mehr machen.
Müssen wir nochmal extra Podcast machen, ne?
Von, sollten wir vielleicht, weil da
von
ist
Verde, ein bis Bletchley Park, genau. Und so. Ja, natürlich.
Also einfach da, irgendwann kommen die Computer, aber das können wir jetzt nicht mehr.
Wäre für jetzt ein bisschen viel, aber ich denke, was wir auch festhalten können, was ja auch deine These war, Tom, dass sich Gesellschaften und Systeme überholen und vielleicht auch dann wiederholen. Und
soll uns das Hoffnung geben für eine Zeit nach Merkel oder was?
Hoffnung vielleicht nicht, aber wenn das bestimmte Grundzüge in der Gesellschaft, auch wenn sie sich weiterentwickelt, gleich bleiben und auch, dass ein aktuelles System, so wie wir es jetzt haben, sich auch irgendwann mal überholt haben wird und man in 50 Jahren vielleicht über ganz andere Überwachungsregime, Systeme spricht und dann unsere Diskussion von heute in den historischen Kontext setzt.
Falls die digitale Aufnahme noch rekonstruierbar ist.
Falls sie das ist. In diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bedanken für eure Zeit, dass das hier so geklappt hat. Wir haben lange geplant. Ja, Tom, danke. Viel Erfolg mit deinen Büchern.
Vielen Dank.
Wir werden sie auch auf der Webseite nochmal nennen. Das aktuellste, der Kaffeedieb mit Blick in die Vergangenheit in Europa und ein Spionagekrimi, der auch in deiner Recherche zu diesem Podcast heute geführt hat. Dann Constanze, auch dir natürlich danke für deine Einblicke, die Geschichte der Verschlüsselung, überhaupt deinen gesellschaftlichen Kontext durch deine politische Arbeit und CCC, die hier so durchgekommen ist. War ja auch kein Zufall, dass wir dich hier auch noch im Podcast haben. Recht schönen Dank für deinen Input und alle Hörer, ja, wenn ihr Feedback habt, bitte in die Kommentare zum Podcast, auf Twitter, auf Ja, auch Facebook. Vielleicht sollte ich das auch nochmal überdenken. Habt ihr echt
eine Facebook-Seite?
Ich habe zu Jonas gesagt, wenn, dann macht er die. Ich finde, das mir zu fummelig. Und vom Konzept her auch nicht. Es ist schwierig.
Was soll man
sagen? Dennoch, euer Feedback ist willkommen. Und an dieser Stelle auch nochmal danke allen, die spenden und alle, die spenden möchten, um auch solche Trips zu finanzieren.
Kannst du mal deine Reisekosten nennen?
Ja. Ja, die Reisekosten sehen so aus, dass ich einen ganz billigen Flug hergefunden habe. Danke für die Spender und jetzt mit dem Bus zurück muss, weil
Nachtbus.
Alles, ja, den Nachtbus zurück muss, weil alles andere das Budget sprengt. Also in diesem Sinne wäre ich auch dankbar für eure Zuwendung und seid gespannt, Sommerprogramm geht fleißig weiter und am 8. September geht's im NSA-Untersuchungsausschuss in Berlin weiter, in die mehr oder weniger letzte Phase. In diesem Sinne, auf bald und auf Wiedersehen.
Tschüss.
Bye bye.